und Scheiße gebaut. Deinen Liebsten betrogen oder einfach gelungen. Den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl. Beichtstuhl. Herzlich willkommen im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
Meine Damen und Herren, es ist Dienstag, es ist der wunderschönste, nicht nur der schönste, es ist der wunderschönste Tag der Woche. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Erfolgspodcastes Beichtstuhl mit Süd, dem Drummer von Hämatom, und mit Ost, dem Nägelmann und dem, ja, möchte gern Sänger, aber leider nur Gitarristen von Hämatom. Wir nehmen an einem traurigen Freitagmorgen auf. Es ist stürmisch draußen. Ich wurde diese Woche als Wetterfrosch bezeichnet von unserem Produzenten Julian, der mir seitdem regelmäßig das Wetter, also mehrmals am Tag schreibt er mir irgendwie das aktuelle Wetter in Hamburg per WhatsApp. Finde ich sehr gut, und das Ganze wird in meine Datenbank eingetragen. Darüber möchte ich sprechen, nicht mit mir alleine, meistens nicht mit mir alleine, sondern mit dem bestaussehendsten und nettesten Drummer dieser Welt. Das ist Süd. Hallo.
Ja, hallo. Ich hoffe, du meinst es auch wirklich ernst mit bestaussehend und schlau und
das mit nett schon, aber das mit gut aussehen. Das war mal, Junge.
Das war mal noch. Auch ich möchte euch Hallo sagen oder guten Abend, gute Nacht oder auch guten Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Podcastchen aufhört. Ich bin hier gerade reingefahren. Ich komme aus Nürnberg. Ich habe in Nürnberg übernachtet. Zwischenstation war sozusagen Nürnberg. Ich habe einen Bandbus geholt. Wenn ihr am Dienstag hört, ist es schon wieder Geschichte, aber wir werden morgen seit gefühlt 3 Jahren mal wieder eine Show spielen.
Ohne Scheiß, ich bin aufgeregt.
In Prag. Ich freue mich richtig. Also wenn man viel so spielt und unterwegs ist, dann muss ich zugeben, dann bin ich manchmal auch undankbar und schnauf und denke mir, okay, jetzt schon wieder losziehen. In dem Fall, also ich freue mich schon seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen habe ich schon angefangen, einen Koffer zu packen. Dir ist bestimmt aufgefallen, ich habe einen neuen Koffer.
Mir ist es aufgefallen. Ich war vorhin zu wütend auf alles, dass ich mich dazu nicht geäußert habe, aber es ist ein sehr schöner Koffer.
Oh, danke.
Also über diesen Koffer werde ich sehr gerne stolpern ab morgen in der Backstage.
Es ist genau baugleich mit den anderen 5 vorher. Aber die Farbe wechsle ich immer ein bisschen.
Die Farbe wechselt, ja, und er macht so einen coolen Eindruck. Also der ist nicht so, ich finde, der ist nicht so fest. Also der ist nicht so stabil. Bestimmt hochwertig. E-Spec, oder?
Es ist immer E-Spec. Also ja. Ich mache ja gerne Werbung. Oder wenn E-Spec das hört, ich würde mich saugern von euch sponsoren lassen.
Ich auch. Sponsoren lassen vor allem.
Ja.
Und, ich würde mir gern von Douglas-Kondomen sponsoren lassen.
Ich habe übrigens die Schienen-Doku fast fertig, letzten 10 Minuten fehlt, apropos Kondome. Das ist, wie kann man so leben? Ich bin nur neidisch bis so, sagen wir mal, das letzte Viertel der Doku. Dann bin ich ja nicht mehr neidisch.
Da wird sehr düster, dass er dann anfängt, dass er vor lauter Geilheit mit Männern auch gebumst hat.
Ja, das finde ich nicht schlimm.
Nein, doch, nein, ich fand es ja nicht schlimm, dass er mit Männern gebumst hat.
Aha.
Aber er sagte, er ist nicht schwul, überhaupt nicht. Aber dafür, er hat zu viel Drogen genommen, die ihn zu sexualisiert haben, dass er dann nicht, keine größeren Kicks mehr hatte, als sich einfach noch mit Männern ins Bett zu begeben und mit denen zu ficken.
Es muss dieses Crack sein. Das erste Mal in meinem Leben bekomme ich
Lust auf Crack.
Weil er auch immer noch, in der Interviewsituation ja wahnsinnig intelligent und gut rüberkommt. Also er hatte andere Phasen, ganz klar, aber jetzt wirkt er wieder so hergestellt bei diesem Interview. Und dann denke ich mir, krass, also dass man mit Crack dann immer noch, irgendwie, also jetzt glaube ich 60 Jahre alt, dann doch so smart rüberkommen kann, schaut gut aus eigentlich.
Ja, war natürlich ein krasser Sprung vom Koffer zu einer Schiene, aber lass uns da wirklich direkt weitermachen. Es gibt eine Doku für alle, die es noch nicht wissen. Es gibt eine Doku auf Netflix, aka Charlie Sheen heißt sie. Ich habe sie angeschaut, ich habe sie angefangen, im Flugzeug zurück aus Dublin es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich musste das zu Ende gucken. Ging es dir ähnlich?
Mir ging es ähnlich. Mir gesagt, die Zeit hat gefehlt. Es fehlen mir jetzt immer noch so, keine Ahnung, die letzten
schade,
15 Minuten oder so.
Es ist ein total schönes Ende. Es ist es ist nochmal so ein Tränenende. Ich habe am Schluss wirklich dann geweint und ich muss sagen, dass ich am Schluss, und das ist schwer, oder? Schwer vorzustellen.
Tränenende, weil eigentlich dachte ich bin schon am Schluss. Also im Prinzip, das ist ja schon gesagt.
Sprechen dann auch seine Kinder jetzt mittlerweile, seine Ex-Frau und so eben? Genau.
Nee, okay.
Und dann kommt nochmal so ein Splin rein, so ein Dreh rein.
Seine erste Ex-Frau, also mit der die ersten 2 Kinder hat, sind die wieder zusammen? Kann man
spoilern? Nein, die sind nicht zusammen.
Weil so wirkt es fast so ein bisschen.
Denn er ist solo. Er ist seit 8 Jahren sauber und also seit 8 Jahren clean und seit auch 5, 6 Jahren Single. Aber ich will es dir nicht verraten, aber es hört okay, total schön auf. Und ich hatte Charlie Sheen nie auf so richtig auf dem Schirm. Und komischerweise, eigentlich sogar im Gegenteil, ich empfand ihn als einen schlechten Schauspieler. Das mag aber sehr wohl an der Synchronstimme liegen. Weil ich habe mir nämlich, nachdem ich die Doku angeguckt habe, direkt im Anschluss Two and a Half Men angeguckt, und zwar eine der letzten Folgen, bevor sie ihn rausgeschmissen haben.
Also wo er komplett
drauf war. Also genau, wo er dann wirklich zum Set kam und die Texte nicht mehr gewusst hat und total drauf und zugekokst und zugecrackt am Set saß. Und habe mir das einfach angeschaut, weil sein Partner, der da spielt, Name fällt mir leider nicht ein, der äußerte sich ja auch in dieser Doku sehr, sehr oft und sehr lange über ihn. Relativ positiv sogar, finde ich.
Dafür, dass er auch mal, also Charlie Sheen mal so abgehatet hat im Radio und so über ihn, über sein Gegenüber.
Wirklich, war das so?
Ja, ja. Muss ich auch sagen, ist er erstaunlich freundlich.
Genau. Hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Auf Deutsch.
Ach so, ich habe es auf Englisch geguckt, deswegen kann sein, dass mir ein paar Details entfallen sind, beziehungsweise dass ich sie nicht richtig verstanden habe. Und genau. Und da hat er schon erzählt, zum Schluss war er komplett einfach neben sich. Und diese Folge haben wir dann angeguckt, dann auf Englisch. Und dann fand ich den sogar in diesem Zustand eigentlich ganz geil spielend. Okay. Und es ist bis heute der bestbezahlteste Sitcom-Star. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
2 Millionen pro Folge.
Nee, 1,25, glaube ich. Oder 1,25 oder 1,5.
Was war Übersetzung? Was will ich? 2 Millionen.
Ja, okay. Pro Folge, genau. 110 Millionen gehabt. Es ist weg, es ist alles weg. Er hat nur noch ein kleines Vermögen.
Und das gab es wöchentlich, oder? Wie viele Folgen?
Genau, und das waren nur die Zeiten, das waren nicht so 10 Folgen pro Staffel, es waren so eher 22, 23, 25 Folgen pro Staffel. So. Plus Werbeverträge, ja, plus ja. Filme, die er dann gemacht hat. Er hat ja Platoon gemacht, in dem er damals, glaube ich, sogar für einen Oscar vorgeschlagen wurde. Er wurde nie ausgezeichnet.
Genau.
Das ist ein richtig guter Schauspieler eigentlich.
Ein richtig guter Schauspieler. Und das finde ich auch eine interessante Parallele. Sein Vater hat Apocalypse Now gedreht.
Ja, genau.
Und dass er dann, keine Ahnung, wie viele Jahre Nachfolge, später.
Ich meine, den Nachfolgefilm.
Im Prinzip den Nachfolger so. Auch wieder in einer zermürbenden Rolle. Das ja. sind ja alles so, glaube ich, so Filme, die echt total einen mitnehmen, auch als Menschen eigentlich, wo du gar nicht so leicht, wie bei einer Sitcom kannst du, glaube ich, du machst irgendwie so deinen Dreh und dann gehst du nach Hause und hast das Ding vergessen bis zum nächsten Dreh. Und ich glaube, bei solchen Dreharbeiten, da bist du ja voll in
dem. Und das Thema mit dem Kondomen, da sprichst du davon, dass er schon AIDS hatte und aber mit diesem Pornostar einfach gefickt hat. Und er hat ja aber gesagt, er hat gesagt, okay, er hat AIDS und sie wollte aber nicht mit Kondom. Sie hat gesagt, das ist russische Roulette, wir machen einfach.
Genau.
Und es hat sich aber trotzdem angesteckt dann irgendwann, ne?
Also er behauptet, keine einzige Frau wurde von ihm angesteckt.
Ach so, okay.
Ja. Okay. Und aber sehr viele Frauen haben von ihm eine halbe bis 1,5 Millionen bekommen, weil sie sich hätten anstecken können. Haben ihn dann einfach verklagt.
Wirklich?
Ja. Krass
noch. Was ein kaputter Charakter, was also wirklich. Und das Krasse ist, je erfolgreicher er wurde, desto mehr hat er seinen Körper zerstört, weil er irgendwie was in sich trug, was ihm nicht selber sich ihm nicht gegönnt hat, erfolgreich zu sein und ja, einfach ein krasses Minderwertigkeitsproblem gehabt hat.
Genau, und ein Interviewpartner sagt auch, dass er hat in jungen Jahren einen Erfolg und dann wurde er immer, also Charlie Sheen hat alles immer wieder aufs Neue kaputtgeschlagen ja. und musste im Prinzip sich immer wieder neu beweisen, ja. was er auch geschafft hat.
Immer wieder.
Und andere hätten sich halt auf einem Erfolg ausgeruht, wären schön artig geblieben und hätten dann wahrscheinlich die nächsten Anfragen bekommen, aber er musste sich ja immer aufs Neue beweisen und für jeden Regisseur war das ja immer so eine risikobehaftete Sache, ihn eigentlich im Prinzip zu engagieren, weil keiner wusste, was dabei rauskommt.
Diese zwei Mercedes, die einfach irgendwo in den Bäumen, in welchen Baumgipfel landen? Zwei Stück, nicht nur eine, sondern es ist passiert, ich sage, oh scheiße, mir wurde der Mercedes geklaut und eine Klippe in Beverly Hills runtergestoßen. 6 Wochen später ist leider genau das gleiche nochmal passiert.
Naja, garantiert auf Drogen selbst das Ding runtergeschoben.
Hundertprozentig, Alter. Also wirklich Geschichten. Auch, dass diese ganze Clique zusammenhing. George Clooney, Chopin, einfach Jugendfreunde waren miteinander aufgewachsen.
Nicolas Cage.
Die Nummer mit dem Flugzeug, also im Flugzeug sind sie total, total drauf auf Koks und so und haben irgendwie gefeiert seit Tagen. Nicolas Cage geht zu dem Mikrofon von den Stewardess und sagt, hallo, hier spricht der Kapitän. Mir geht's leider nicht gut, ich habe die Kontrolle über das Flugzeug verloren. Leute drehen voll null durch witzig, im Flieger, null witzig. Unten warten 8 FBI-Beamte auf sie.
Ich stelle mir dich vor, im Flieger als Passagier. Ja. Kann ich schon. Und Nicolas Cage, muss ich sagen, ich habe das dann schon so peu à peu erfahren, aber am Anfang war das für mich so ein ganz biederer Schauspieler.
Total.
So ein langweiliger.
Total.
Auch, fand ich auch eigentlich gar nicht so erwähnenswert, aber das war ja der totale Party-Trophy.
Ja.
Oder ist es immer noch? Keine Ahnung. Ja.
Und Joe Penza sagt eine sauschöne Sache, die ist mir total hängen geblieben und wird mir für immer hängen bleiben. Er sagt, Kokain hat was krass Sexuelles an sich. Das heißt, wenn du Kokain nimmst, werden deine sexuellen Fantasien maximal gesteigert. So. Und dann sagt er so, egal welcher Gott oder wer das auch immer erfunden hat, hat aber dafür gesorgt, dass im Gegenzug der Penis dann also proportional abnimmt, also die Steifigkeit des Penis, also dein sexuelles Können nimmt total ab und gesagt, egal wer das gemacht hat, vielen Dank dafür. Wer weiß, was auf dieser Welt abgehen würde, wenn das andersrum wäre. Und das war ein sehr, sehr schöner Satz. Und ich weiß gar nicht, ob Viagra damals schon so in war, weil jetzt mittlerweile wirst du mit Viagra dann nachgeholfen in diesen Momenten.
Wahrscheinlich nicht, ne.
Aber wahrscheinlich war Viagra damals noch gar nicht so richtig am Start. Wahnsinn, also wirklich sehr, sehr beeindruckende Doku. Und jetzt kommt demnächst, was ist Amazon oder Netflix, Haftbefehl, ein Film über Haftbefehl, 1,5 Stunden. Ich glaube, da geht's ähnlich. Das ist so der deutsche Charlie Sheen. Da geht's, glaube ich, ähnlich ab.
Ist das so ein Trophy?
Voll, ja, Haftbefehl ist immer, wirklich, also wirklich immer am Scheideweg. Werde ich mir angucken, am nächsten Dienstag.
Okay. Es gab noch eine Szene, also das ist vielleicht sogar meine Lieblingsszene. Also Charlie Sheen war dann verheiratet mit der im Prinzip Mitdarstellerin von One and a Half Men. Entschuldigung, Smool, liebe Grüße, Smool ruft an, muss ich später zurückrufen. Von der Smool Meyer Band. Der ist wieder in Deutschland komplett abgeschweift. Auf jeden Fall, die finde ich sehr loyal. Also mit dieser Frau, wie gesagt, auch Mitdarstellerin von Two and a Half Men, haben sie zwei Kinder. Und die ist nicht wie seine zweite Frau voll auch dann auf Droge gewesen, sondern die ist sehr straight, sehr normal und so. Und irgendwann hat sie dann auch noch während dieser Dreharbeiten immer wieder mal nach ihm geschaut, geguckt, wie es ihm geht und so. Oder sie wurde auch darum gebeten, weil er halt jetzt einfach abgetaucht ist. Ja. Und dann kam sie halt und hat an die Tür geklopft und irgendwann macht er auch dann auf und hat gemeint, ey, ich habe hier Sandwiches für dich dabei.
Sie hat Sandwiches, glaube ich, nochmal. Ja, genau.
Und dann kamen nochmal zwei Prostituierte mit raus.
Kommen die Nutten raus. Und dann,
und dann hat sie natürlich für die auch noch Sandwiches mitgemacht. Und das finde ich so
schön. Und in dem Moment kommt sein Schauspielkollege von Two and a Half Men, war zufällig auch in diesem Haus und fragt sich, sag mal, wie viel sind die Sandwiches für sie? Aber du weißt schon, dass er Nutten da oben hat. Ja, hast du für sie alle Sandwiches gemacht? Ja, na klar, wir müssen sie doch nicht verurteilen. Dann hat er einfach seine Ex-Alte für ihn und für die Nutten Sandwiches gemacht, damit sie überhaupt was essen, weil sie wusste, dass sie irgendwie seit 6 Tagen oben sind und Drogen nehmen. Leck mich am Arsch, Alter.
Aber das finde ich so schön mütterlich und ich meine, die stand halt über dem Ganzen. Ne? Also hat auch drunter gelitten. Und ehrlicherweise, genau, und das ist, also das wollte ich noch sagen, und dann gibt es so original, nicht wenig, aber nicht viele leider, aber so Originalszenen, die halt mit irgendwie so einer Hobbykamera aufgenommen wurden, wo er halt mal so drauf ist, und da ist er schon brutal unsympathisch. Das ist schon richtig scheiße. Gibt nicht viele, aber da gab es so ein paar Szenen.
Also, wie der Moment, in dem er erfährt, dass ihn bei Two and a Half Men rausgeschmissen haben.
Ja, dann wird er so ein bisschen so auf Droge, dann halt so größenwahnsinnig und so. Ja. Und einer schmeißt so ein, ist nicht schlimm, aber so ein Stuhl in so einen Pool, dann merkst du so ein bisschen so dieser Vibe, das ist schon sehr negativ. Und
ja, Drogen sind halt einfach nicht cool.
Nee, sind nicht cool. Also, und dann hat er, dieses ganze, diese ganze Doku wird von einem Interview begleitet, und dann ist er super smart, dann macht er richtig Spaß und so. Aber so diese andere Seite, die ist schon so richtig.
Für mich wird es interessant sein zu beobachten, ob er jetzt aufgrund dieser Doku, weil mich hat er jetzt voll erwischt. Also den nächsten Charlie Sheen-Film will ich mich sofort angucken. Ja. Sofort. Und ob er aufgrund dessen jetzt dann irgendwie so rehabilitiert wird oder ist.
Ich habe nicht mehr nachgeschaut. Was hat er aktuell in den letzten Jahren irgendwas gemacht?
Sau wenig bis gar nichts gedreht eigentlich.
Okay.
Und ob er dann jetzt mit einem neuen Film kommt oder irgendwie eine Rolle angeboten bekommt, ich habe jetzt so gedacht, okay, der ist eigentlich verbrannte Erde für alle Filmproduzenten. Ja. Aber diese Doku ist so gut, so ehrlich, und am Ende geht die auch so gut aus, wirklich so Wahnsinn, dass er das überhaupt, dass er noch am Leben ist, und dann kommen seine Kinder und seine Ex-Frauen. Selbst mit seinem Vater, glaube ich, hat er sich dann versöhnt. Aber das, wie gesagt, ich will nicht so viel spoilern.
Ja, nee, genau der Part fehlt mir noch. Genau, sein Vater, muss man sagen, immer Fels in der Brandung. Also der hatte ja auch Drogenprobleme und so, aber der ist ja immer für ihn da. Muss
und
man
auch
sagen.
Da, sieht man, das waren die 90er, das waren die 2000er, Anfang der 2000er, immer überall eine Kamera. So, er ging ins Krankenhaus, 60 Reporter um ihn herum. Ja, ich glaube, das ist durch heutzutage, weil man einfach Instagram hat. Man war dann einfach, bis die Meldung aus dem Krankenhaus vor dem Drogenabhängigen selber kommt.
Selbst kommt und dann.
Wie es ihm geht. Und wir darüber berichten. Aber damals wurde halt.
Viral geht oder nicht?
Ja, genau. Und überall da. Kameras. Und ja. Ja, Wahnsinn. Oder wie seine Mutter zum Essen einlädt. So, er denkt, sie feiern, aber sie machen irgendwie so eine, das gibt es im Fachbegriff dafür, ach scheiße. So eine Sitzung, in dem praktisch viele Freunde eingeladen werden, unter anderem auch ein Psychologe, und der ihm dann beibringt, Alter, du musst jetzt einfach auf Entziehung gehen. Ja, genau. So, da gibt es
ein Wort. Alter Lehrer dabei.
Alter Lehrer dabei, genau. So. Und als er dann ankam, so stellt das Auto vor der Garage seiner Eltern hin und seine Mutter, auch eine bekannte Schauspielerin, Kira Winzow, sagt, ey, bist du bewaffnet? Nee, warum? Ja, okay, dann komm rein.
Und am Ende bin ich also noch abschließend natürlich auch so ein bisschen neidisch. Ne? Also würde ich das mit meinem Körper machen? Es geht gar nicht. Also da würde von mir alleine was passieren, dass ich sage, ey, ich werde morgen sterben, wenn ich jetzt so weitermache. Aber ja, dann scheint wirklich so ein Traktorkörper.
Ja, und er hat dann so ein selbstzerstörerisches Etwas in sich, was ihn halt immer weitermachen lässt. So, Koks reicht nicht, okay, dann spritze ich mir Koks. Oh, war zu viel. Ruf 110. Oder 119, keine Ahnung, was
das war, ist. Genau, und das war dann auch die zweite Frau. Die war dann leider auch kein guter Umgang für ihn. Ja. Die hat genauso drauf war. Sie selbst sagt dann, Zitat, sie sind die letzten beiden Überlebenden, die so hart getrieben haben.
Ja.
Und der sieht man es auch so ein bisschen an, auch so im Verhalten. Also fand ich echt ganz interessant.
Ja, siehst du total. Und zum Schluss kommt auch ihr Sohn, also ein gemeinsamer Sohn, auch zur Sprache.
Zwillinge,
und so.
Okay.
Ja, ja. Ja, ne. Und der macht sich eher Sorgen um sie als um ihn. Auch gut, als er praktisch nicht in diese Entziehungskur fahren wollte und dann wollte er irgendwie einen Megatrip, lass uns nach Mexiko noch mehr Drogen einschmeißen, dann fahren sie aber, und lass vorher aber kurz bei Slash vorbeifahren. Sie bei Slash vorbei.
Das ist auch noch so geil.
Dann fahren sie einfach so bei Slash vorbei und Slash sagt, Alter, du musst in den Entziehungskur, und zwar jetzt. Und dann sagt Charlie Sheen, das hat Slash zu mir gesagt, wir sprechen von Slash.
Genau, das finde ich so auch noch bemerkenswert. Das war, wie du es auch gesagt hast, das waren diese fucking 90er, ey, was da abging und wer sich da kannte und ja, und klar, das ist schon krass. Nee, also wirklich sehenswert und einfach nur Neid meinerseits. Neid für dieses viele Geld. Und er sagt dann wohl, von diesem Geld ist nichts mehr da.
Nee, ich hab's gegoogelt. Es ist, eigentlich ist das meiste weg. Irgendwie, also man schätzt sein Vermögen gerade auf 3 Millionen. Reicht am Ende auch. Ich glaube, dass er mit der Doku auch noch ein bisschen was einnimmt, aber
er sagt, er behauptet
das finde ich ja relativ sympathisch, wenn man 100 Millionen auf den Kopf schmeißt, haut. Irgendwie.
Genau, ich meine 10 Millionen allein für Prostituierte.
Ja.
Aber klar, der hat sich auf jeden Fall gut bezahlt, bin mir sicher.
So.
Also, das muss man auch noch sagen, dann gab es so seinen Drogendealer.
Man kann nicht aufhören, ne?
Dann gab es so einen Drogendealer.
Dieser Dicke,
auch ihm sieht man an, dass er sehr viele Drogen genommen hat.
Ja, aber selbst ihm war es zu viel. Sagst du, wir haben eine Woche durchgefeiert, dann bin ich nach Hause, 2 Wochen geschlafen, kam zurück und Charlie Sheen hat immer noch weitergemacht.
genau.
Und wie sie ihn runtergebracht haben von den Drogen? Hast du die Nummer?
Ja, genau. Das heißt, peu à peu haben sie im Prinzip, also er wurde von jemandem angesprochen, also der Drogendealer wurde von einem Therapeuten also angesprochen, ob er nicht anfangen kann, diese Dosis einfach ein bisschen runterzuschrauben.
Weil er die Drogen für ihn selber gemacht hat, das Koks und das Crack für ihn gemacht.
Mischungsverhältnis einfach.
Genau, und er hat langsam angefangen, den Anteil von Kokain im Crack nach unten zu schrauben.
Das ist natürlich eine Idee, auf die würde ein Drogendealer selbst nie kommen.
Nie! Aber er hat es wirklich gemacht und das hat ein Jahr gedauert und irgendwann wurde es scheinbar schon zu blöd. Ich habe gesagt, nein, das ist ekelhaft, ich will das nicht mehr rauchen, es wirkt ja überhaupt nicht mehr. Das ist eine sauschlaue Idee, muss man echt sagen.
Ja, aber irgendwie auch naheliegend, oder?
Naheliegend. Wie viele Drogendealer kennst du, die das machen würden? Die Portionen, den Inhalt?
Ich sage ja, also ein Drogendealer würde nie auf diese Idee kommen, aber wir als Außendealer würde ich jetzt auch sagen, ja.
Logisch. Das wäre genauso, als würde ich irgendwann mal Alkoholiker werden und würde aber auf einem geilen, selbstgebrannten Schnaps stehen.
Ja, genau.
So, und dann würde ich langsam, du merkst natürlich, dass da irgendwann nur Wasser drin ist, Alter, und kein... Oder du ersetzt es dann durch irgendwas, was ähnlich schmeckt.
Und wenn ich dann keine Ahnung, dein Dealer bin, dein Schnapsdealer bin und sag, nee, das hast doch du selbst genau so, dieses Mischungsverhältnis festgelegt und so, das ist von dir gemacht, dann musst du es eigentlich weiterdenken. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, aber der Typ, der ist, den fand ich auch wirklich bemerkenswert.
Ich fand es bemerkenswert, dass er sich einfach so äußern kann in der Doku, ohne Angst zu haben, dass er einfach für 30 Jahre in Knast geht in Amerika oder einfach aufgehängt wird.
Ja, dann muss er sich seiner Sache sicher sein und
es muss verjährt sein, auf jeden
verjährt
Fall.
Ist, ja. Ja. Und er wollte aber, er ist, war eben im Knast und wollte eigentlich ein normales Leben leben. Und Charlie Sheen hat ihn dann halt einfach immer, nur dass er da war, so Beträge bis zu 30.000 Euro einfach für Abend von Abend gegeben, natürlich inklusiv Drogen. Und da konnte er natürlich schwer Nein sagen. Und glaube ich, Charlie Sheen hat ihn auf jeden Fall auch durchgebracht. Er sagt ja sogar, ich sitze hier im Haus, das hat Charlie Sheen bezahlt.
Wirklich?
Also da, wo er interviewt wird. Ja, ja, das ist, genau, das ist wirklich beeindruckende, krasse Geschichte. Also krass, dass es überhaupt Realität ist.
Schaut euch das gerne nochmal an. Ja. Damit wir uns, damit wir die Zeit überhaupt haben in unserem Leben, uns solche Dokus anzugucken, gibt es eine Plattform. Wir haben eine Plattform, gegründet kann man nichts sagen, aber zumindest teilweise übernommen mittlerweile. Sie heißt Patreon. Einfach unter patreon.com/Beichtstuhl könnt ihr uns supporten. Könnt ihr diesen Beichtstuhl supporten, falls euch das, was wir so tun, Woche für Woche gefällt. Ihr kriegt Bonusmaterial, ihr kriegt einen Bonus-Podcast, ihr kriegt schöne Geschenke einmal pro Jahr. Wir verabreden uns zu einem schönen Meeting, betrinken uns gemeinsam vor einer Kamera, beichten Sünden, die teilweise echt krass sind. Stichwort das heißt, letztes Jahr.
Die echt sind? Nein.
Stichwort letztes Jahr. Genau. Und unter anderem könnt ihr beim bestimmten Level auch etwas buchen, was sehr schön ist, was euch integriert in diesen Podcast, nämlich ihr werdet vorgelesen von der schönsten Stimme des Drogenbusiness.
Vielen Dank an Ivo Pivo, Sven Held, Nati und Chrissy, Charlie, Anke, Nobilis, Captain Hösch, Adam Ivan Kubitsch, Freddy Dadonski, Linda Wolter, Benji, Philipp Baramian, Ghost Nippers, Saskia, Carsten, CRLX, Sugar Monil, Mehlstreit, Mrs. Crab, Köbi, Autor und Satiriker Tim Reinhold, Crosses Hawk, Karen, der Harry, Lord Emo, Rapture Delta, West der Badezimmer, Ficker namens Hoden Kobold.
Der Badezimmerficker, Leute, was geht denn hier ab?
Ich weiß auch nicht hier. Marton, ich sage jetzt deinen privaten Namen, falls du so heißt. Marton, also jetzt, ich weiß nicht, ob Best ein Badezimmerficker war. Martin ist frisch, ever sie gelte. Emi Trockhau, Judge Dredd, die Malerin und der Steinmenz, Metz, Jens K., Matthias Schier, Yannick Bo 666, Pommesgabel, Gonzo 112, der irre Plünderer, Luzi, die Strapsenbabsi und der Rohrverleger, Ronja, Chris 666, Patrick Hornung, der Großeutersdörfer grüßt Ost, Marie, Marion, Daniel, Rico Rü, Wladimir, Ost von Hämatom hat heimlich Honig im Helm. Yannick T650, der Marcel, Steff, der alte garstige Mann, Pumi, Sarah MB, Jens, Frau W. aus Off, Gabi Unger, Manu, die Hilde Brands und Kira O. Vielen, vielen Dank für euren Support.
Beichte der Woche.
Hier sind wir wieder mit unserer Lieblingsrubrik, mit dem Aufhänger dieses ganzen Podcastes. Ich mache wie immer sehr, sehr gerne den Anfang und es ist eine Beichte und gleichzeitig eine Entschuldigung. Ich bin Anfang der Woche etwas Gedanken verloren, unseren Treppenaufgang hochgelaufen.
Ja, mit Händen in den Hosentaschen hoffentlich.
Mit Händen am Handy. Ich habe einfach, es war im Prinzip der Weg nach dem Einkauf. Ich hatte eine Einkaufstüte in der einen Hand und ein Handy in der anderen Hand. Wenn ich sage ein Handy, dann war es eines meiner vielen Handys. Ich habe sehr viele Persönlichkeiten und natürlich mehrere Handys. Ist ganz klar, haben wir alle. Und,
das ist übrigens ein sehr guter Witz.
Bin Gedanken verloren hochgelaufen.
Richtig guter Humor.
Und ziehe meinen Schlüssel aus der Tasche, also stecke das Handy in die Hosentasche, ziehe meinen Schlüssel aus der Tasche und stecke ihn in das Schloss. Wir haben ein Mehrfamilienhaus, deswegen der lange Flur und oder der lange Treppenaufgang und stecke den Schlüssel ins Schloss und dann geht diese Tür nicht auf. Dann ziehe ich, wir haben ja zwei Eingänge, weil wir eine sehr große Wohnung haben. Dann ziehe ich den Schlüssel raus und nehme den zweiten Schlüssel, stecke ihn in dieses Schloss und diese scheiß Tür geht nicht auf. Oh. Und dann tue ich da links und rechts, tue ich diesen Schlüssel drehen und drück gegen diese Tür und bin auch noch ein bisschen, es war noch nicht so spät, schlaftrunken und stoß dagegen auch ein bisschen und nimm wieder den anderen Schlüssel und wieder und das habe ich aber alles wohl sehr geräuschfrei gemacht. Mhm. Und irgendwann sage ich dann was, verdammte Scheiße, was ist denn das hier? Und dann höre ich eine Stimme aus der anderen Seite der Tür. Nee. Und die Stimme sagt dann, Süd, bist du's? Süd, bist du's? Und dann merke ich so, oh Gott, das ist die Stimme meiner Nachbarin.
Fuck, du warst an der falschen Tür?
Ich war an der komplett falschen Türe. Der macht, sie heißt, ich, in letzter Zeit haben wir sehr viel mit Julia zu tun. Die Nachbarin Julia macht die Tür auf. In ihrem Schlafanzug im Prinzip.
Und meinte, und da hat sich was draus entwickelt, Charlie Sheen-like.
Und dann meinte sie, boah, ich habe gerade so geschwitzt, ich dachte, das ist jetzt ein Einbrecher, ich habe so Angst bekommen, was war denn das jetzt? Und ich so, oh Gott, scheiße, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe mich komplett in der Tür geirrt.
Das heißt, auch im Stock oder in der Tür?
Komplett im Stock geirrt, ich bin halt einfach...
Oh Gott.
Schlaftrunken.
Oh Gott, nüchtern.
Ein Stockwerk weiter hochgelaufen, weil ich so in meinem Handy vertieft war. Das ist ja bei uns alles so gleich, schaut ja alles gleich
aber
aus.
Aber die Kinder da draußen zusammenscheißen. Verbot für alle, Social Media Verbot für alle, außer für Mutti, Alter.
Sau geil. Lieber Julia, es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, du hast dich ähnlich gefühlt wie ich kürzlich, als die Putzfrau bei uns reinkam und ich mich im Bad versteckt habe. So ging es jetzt.
Ein Psychohaus ist das, ey.
Meiner Nachbarin Julia. Liebe Grüße und ich würde sagen, ja, wie du es gerade gesagt hast, also warum nicht mal treffen, ne?
Genau, geil wäre es, wenn die Geschichte geweigert wäre, ja, das war am Dienstag, dann sind wir rein, haben Tennisball vor der Koks mit dabei gehabt, zufälligerweise, und ich bin am Donnerstag wieder raus.
Julia hat immer einen Tennisball voller Koks, ja, weiß ich, liegen. Da gibt es noch einen anderen Nachbar, aber der wohnt
sau, bei... Das ist ja wirklich so eine Charlie Sheen Story. 3 Tage, während die Familie unten drunter ist, ein Stockwerk hoch, weiter hochgehen, Bescheid geben, ey, man ist mit Hämatom unterwegs, plausible Ausrede, ist ja kein Stress, und dann irgendwie 48 Stunden lang durchvögeln. Das wär, da wärst du der Teufel in Person, Alter.
Und was ist aber, ja, also das wäre richtig geil, ja. Und was es aber wirklich nicht selten gibt, in meiner Vorstellung, ja, sind einfach so Verhältnisse unter Nachbarn.
Ja. Ne? Nein, ich.
Also die sich dann auch regelmäßig über den Weg laufen, also sozusagen auf deine Partnerin, dann mit der Nachbarin und so.
Ich kann noch weitergehen.
Ja, okay.
Wir beide kennen jemanden, den haben wir kürzlich mal wieder getroffen. Aber früher hat er uns öfters besucht und wir hatten öfter Kontakt. Ich sag mal so, er hat damals für einen großen Elektrogeräte- und CD-Hersteller gearbeitet.
Okay, okay.
Und der hatte eine Doppelbeziehung im Endeffekt. Und die waren, glaube ich, zwei, also die waren ein Haus weiter. Das war so ein Haus weiter. Und beide wussten nichts voneinander.
Und weißt du, wie es ausgegangen ist?
Ich habe ihn nicht getraut zu fragen, als wir ihn kürzlich getroffen haben. Beide wussten nichts voneinander. Mit der einen Familie hatte er ein Kind und mit der anderen war er einfach nur zusammen. Das ist kaputt, Alter. Das ist so kaputt. Ich finde sowieso, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir vor kurzem diese Frage gestellt, weil wieder irgendwie so eine, ach so, ich habe einfach zum 1.000.000. Mal, weil ich einfach schlafen wollte, und dann kam Polly mit Ben Stiller, okay, und Jennifer Aniston angeguckt. Und Jennifer Aniston sagt so in dem Film irgendwann mal, ey, das war schlimm für dich. Mein Vater hatte eine zweite Familie in Long Island. Und das gibt's ja wirklich. Das ist ja nichts.
Das wollte ich mir gerade
wirklich sagen. Also Menschen, die zwei Familien haben, Alter.
Also das wollen wir jetzt auch alles mal bewerten. Also dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, natürlich krass, weil es einfach ums Eck ist. Also
ja.
Nicht mal ums Eck, einfach der Nachbar ist, die Nachbarin ist, aber sie weiß ja zumindest, dass er verheiratet ist und ein Kind hat. Also ist ja einseitig. Und
das nein, beide wussten nichts voneinander.
Das muss ja, das weiß er jetzt. Also wenn sie Nachbarin ist, weiß er, dass sie ein Kind haben und verheiratet
nein,
ist.
Nein, die wussten beide nichts voneinander. Habe ich doch gerade gesagt, beide, weder die Geliebte, also seine Freundin, noch die Frau, wussten, dass es die andere Person gibt. Beide dachten, oh, dieser Mann ist mit mir zusammen.
Und es sind Nachbarn.
Der Nachbarn, es ist einfach zwei Häuser weiter. Also es ist irgendwie, sag mal, die nächste Straße. Also sie wohnen nicht Tür an Tür.
Okay, okay. Na, das ist, genau, weil das wollte ich sagen, das ist ja eigentlich das ist das Krasseste und finde ich das Krankeste.
Also das ist krank.
Wenn der ein, wenn, wenn, ansonsten, wenn die eine.
Aber ich,
das andere ist ja eine klassische Affäre.
Genau, weil du, genau, da kannst du
nicht
ja
cool
hin und so, ja, ja.
Kann man machen. Kann, nicht cool.
Ja, genau. Kann man machen, sollte man aber nicht. Auf jeden Fall. Aber das, das Krasse ist ja gut. Und dann ist aber nochmal so, du kannst die, mit der du zusammen bist, ohne ein Kind, das ist, finde ich, auch nochmal so ein anderes Verhältnis. Also ja, da kann sich schon mal irgendwie krank melden oder bist irgendwie unterwegs oder bist arbeitsmäßig. Der hat auch noch woanders gearbeitet, in einem ganz anderen...
Ach, in deswegen, eine, genau.
Das in einer ganz anderen Stadt, weit entfernt, so, da kannst du es ja auch noch irgendwie rechtfertigen. So, das kriegst du dann vielleicht noch irgendwie hin, wobei das auch ein unfassbarer Kopffick ist, Alter.
Total,
was du da alles
aufpassen
musst.
Das ist ja nur Stress.
Aber, das ist nur Stress.
Aber genau, vielleicht, wenn ich dann Job so langweile, dann ist es halt nochmal so ein geiler
Adrenalinkick. Aber wie funktioniert das mit dem Doppel, zwei Familien? Sollten wir da draußen Fans haben, Entschuldigung,
die das auch haben.
Hörer haben, Hörer, streicht Fans, Hörer, Beichte, Fans. Sollten wir Hörer da draußen haben, die Doppelfamilie schon mal hatten. Bitte meldet euch bei uns und erzählt uns, wir laden euch in diesen Podcast ein.
Erzählt
und,
uns davon.
Genau, ihr müsst nur bereit sein, darüber zu reden. Vielleicht hat sie das schon, vielleicht ist es aufgeflogen, vielleicht, ja, vielleicht habt ihr eure Büße schon getan dafür. Oder möchtet einfach es hier beichten in diesem Podcast. Meldet euch, mich würde es, ich hätte 1000 Fragen dazu, wie das so im Alltag funktioniert.
Das ist krass.
Wie geht das? Du hast da drüben, hast du irgendwie einen Hund, zwei Kinder und eine Frau und irgendwie, keine Ahnung, im anderen Stadtteil hast du das Gleiche.
Wirklich,
mit der Katze.
Wirklich organisatorisch brutal gut. Also das ist eine Kompetenz. Ich würde so jemanden sofort einstellen als Teamleiter oder so, weil der hat ja alles immer auf dem Schirm. Oder sie, gibt ja bestimmt auch Frauen. Was die Organisationsqualität angeht, das muss ja top sein. Das
aber ich denke halt dann immer an Weihnachten, an Silvester.
Da musst du kreativ sein.
Du musst halt dann sagen, dass du Koch bist oder so, aber da kommen die ja auch hin in dein Restaurant und wollen ja da essen mal.
Ja, genau, nee, das ist dann eher, du bist CIA, bist Geheimagent.
Du bist Geheimagent, okay.
Du bist,
Nein, alles klar.
Wir können aber, kein Problem, Schatz, wir können aber am ersten Feiertag zusammen
feiern. Ich könnte dir
feiern.
Sagen, wo ich hingehe.
Und im anderen Schatz sagst du dann, wir können leider nur Heiligabend feiern, ich muss sofort am ersten wieder los.
Ich könnte dir Bescheid geben, Schatz, wo ich Silvester bin, aber da musste ich leider umbringen.
Ja, genau. Und ich werde jetzt was beichten. Ich bin ein Geheimagent. Wir dürfen da leider nie drüber sprechen. Und ich werde leider manchmal einfach unentschuldigt fehlen oder nicht dir nicht sagen können, wo ich bin und so. Also mit der Nummer kommst du auf jeden Fall durch. Klar, wie machst du das aber wirklich glaubwürdig, ne? Das, aber man kann es halt auch nicht glaubwürdig machen, weil es ja geheim ist, ne? Aber ansonsten, da gibt's, ich meine, letztendlich gibt es da schon auch andere Podcasts über. Ich glaube, es gab auch mal einen Fall bei Zeitverbrechen, aber ich weiß gar nicht, warum der dann bei Zeitverbrechen gelandet ist. Und der hat dann wirklich, es gibt ja auch Firmen, die im Prinzip dir dann auch nochmal so Alibis und im Prinzip Telefongespräche abnehmen, Alibis verschaffen und so. Es gibt ja alles.
Diese Firmen gibt es. Also sowas wie der Date-Doktor zum Beispiel.
Genau. Also ja? der im Prinzip, also ich glaube, du kannst es auch komplett outsourcen. Ja. Dass die dir dann einen Zeitplan vorgeben und dann auch immer, wenn sie dich anrufen, Weiterleitungen immer dahin machen, wo es sein soll oder nicht erreichbar sein soll oder halt so Pseudosekretärinnen, die dann irgendwelche Sachen
erfinden. Aber wie krank ist es, diese Firma zu gründen?
Krass, ne?
Es ist eine klassische Zweitfamilie, die man dann einfach aufbaut?
Es ist eine klassische Zweitfamilie. Ich verstehe noch nicht ganz so richtig den Ehrgeiz dahinter.
Ja, mit zwei verschiedenen. Ich glaube, das entwickelt sich. Ne? Man hat eine Familie, die hat man gegründet, dann geht man fremd, man verliebt sich in diese Frau, hat aber den Moment verpasst, sage ich mal, ihr zu sagen, dass man halt verheiratet ist, zwei Kinder, ein Haus und einen Hund hat, und dann wird sie schwanger. So, und dann will sie aber das Kind behalten, du magst sie trotzdem, du magst sie beide. Ich will das überhaupt nicht rechtfertigen. Es ist eine klassische Zweitfamilie, so. Das war.
Aber das ist genau, ich meine, dann wird es natürlich brutal. Also nehmen wir mal an, du bist verheiratet, hast aber kein Kind oder hast vielleicht sogar ein Kind und dann hast du eine Affäre und die hat dann wirklich nur, wie du sagst, ein Kind. Alter. Aber ich meine, das muss doch irgendwann bei den Behörden oder so vielleicht aufliegen. Dann muss
ja
schon
eben, du brauchst ja auch einen zweiten Namen. Du kannst ja dann mit dem richtigen Namen arbeiten.
Naja.
Also, ey, warte mal kurz, ihr Mann ist aber in Bayreuth gemeldet.
Ich meine, um diesen
in
Mann.
Lemberg und
wir
den Pferd.
Wir sprechen,
du hast einen Pferd und einen in Lemberg.
Wir sprechen jetzt immer von einem Mann, kann wie gesagt auch eine Frau sein. Aber diese Person, es kann halt sein, für diese Person ist es auch total cool, zwei Menschen zu lieben. Und diese Person, jetzt bleib jetzt einfach mal beim Mann. Der Mann kann sich aber vorstellen, wenn ich jetzt der Frau erzählt, dass die da überhaupt kein Verständnis dafür hat.
Puro amore, oder wie hieß das?
Wenn man nur einen...
Nein,
also, was, nee, was, das ist ja, genau.
Mickey Fox.
Ja, genau. Ich hab's natürlich Mickey vergessen. Nox. Genau. Also wenn man einfach nur monogam, oder wenn man einfach feststellt, ich kann nicht monogam sein. Ich würde sogar sagen...
Polyamor.
Ja, Polyamor. Sehr gut, sehr gut. Weil ich würde sagen, ich bin eigentlich krass.
Mika natürlich. Sorry, Entschuldigung.
Ja. Ich würde sagen, ich bin krass monogam. Weißt du, was würdest du von dir sagen?
Ich, wenn es gehen könnte, würde ich mich selber ficken. Ach so, und würde gar keine Familie gründen. Würde mich selber schwängern, Alter. Hätte mit mir ein Kind, und zwar mich. So bin ich drauf.
Also das Gegen... Nee, was
ich
ist,
bin einfach
was
ein Egoist. Okay, ja, okay, lass uns mal Musik machen, oder? Es gab einen schönen, es gibt einen schönen Song. Ich höre schon die Hater da draußen, das ist doch keine Musik. Wir haben einen Remix machen lassen, beziehungsweise, ich fange so an, die Band Anstandslos und Dunkelknallt. Ist ein Mädchen, ein Junge, ein sehr nettes Pärchen aus dem Osten dieser
Wahnsinn
Republik.
Nett. Wahnsinn.
Wir hatten einen tollen Abend mit ihnen mal in Hamburg, haben uns sowas von weggeschossen mit Uso, Alter, das war wirklich herrlich. Und die gehen mit uns auf Tour nächstes Jahr im Herbst.
Das ist so unprofessionell, eigentlich.
Bitte?
So das erste Meeting mit denen, und es war einfach nur,
was ist da
hier noch ein Schnaps,
Alter,
und noch ein Schnaps.
Nein, das war total geil, Alter.
Also sie haben auf jeden Fall mitgehalten.
Ja,
also
wir verkaufen ja keine scheiß Versicherung, sondern wir machen Rock'n'Roll. Genau, und die beiden haben jetzt einen Remix gemacht von Bleibst du heute mit mir, den Song toll fanden, haben gefragt, ey, wie schaut's aus? Habt ihr was dagegen, wenn wir da irgendwie eine Metal-Techno-Version draus machen? Und wir sagen nein, weil wir einfach Musik lieben und weil es eine kleine Ehre ist, diesen Song, der uns so am Herzen liegt, nochmal in einer anderen Version zu hören. Und dieser Song ist draußen seit letzten Freitag. Bleibst du heute mit mir wach? Remix-Version from Anstandslos und Durchgeknallt. Ja, ich weiß, es ist schwer. Es wird für viele Metalheads da draußen, die sehr große Scheuklappen tragen, schwer sein, diesen Remix zu akzeptieren. Es ist bei Remixen nochmal so, ich feiere es, ich mag's total. Ich bin ja so eine kleine Tanzmaus. Du auch? Du bist ein Techno-Freund, Fan?
Ich bin der absolute Techno-Fan, wirklich. Also es ist die beste und geilste Musikrichtung, und ich vor allem finde ich zum Tanzen.
Ja.
Also ich bin echt müde, muss ich sagen, es wird jetzt auch eine Beichte, bei Rage Against the Machine dazu zu tanzen. Das ist so, klar, das ist dann auch mehr so abgehen und mitfiebern, aber so richtig so in Trance tanzen und dann Mädels antanzen und Männer antanzen, das spüre ich schon auf jeden Fall bei 90er Jahre Techno.
Ja, genau. Ich lasse mich dann immer antanzen, ich bin so der... So, das kleine
stimmt überhaupt nicht.
Der kleine Apparativ in der Mitte?
Nee, ich finde nicht, dass du dich antanzen lässt. Die sich antanzen lassen, die sind ja eher, die stehen dann eher so am Rand und die fallen nicht so auf. Ich finde, du bist schon eher der Antänzer. Egal. Wer oder was rumsteht.
Ja. Ihr Lieben, wir machen weiter mit meiner Beichte. Ich habe jede Menge Beichten auf meinem Zettel, aber du hast uns eine schöne Nachbarbeichte gesagt, und ich habe auch eine gute Nachbarbeichte. Ich habe euch schon mal erzählt, ich hab eine krasse Namenslegasthenie. Also Namen sind für mich wirklich, das ist, alle Leute, die mich da draußen kennen und von irgendwelchen Freak-Team-Treffen mit mir schon gesprochen haben und mir schon den Namen verraten haben, und ich sehe sie dann zwei Tage später statt in Duisburg, dann halt in Hannover, und ich so, ey, ich bin's wieder, Yoshi, und ich habe keine Ahnung, da sind sie immer beleidigt, aber ich kann nichts dafür, wirklich,
das wäre nochmal eine andere Situation, das heißt, auch mit Gesichtern hast du Probleme?
Na, Gesichter bin okay, ich top. Okay, okay, also wenn ich ein Gesicht gesehen habe, und wenn's das... dahinter. Nein.
Was?
Nein, ja, würde ich nicht weiter erzählen, diesen Witz. Wenn es der Hinterkopf ist, wollte ich sagen. Dann kann ich kann ich mir den merken. Also dann weiß ich ganz genau, ich weiß auch woher, wo ich diese Person schon mal gesehen habe. Das kriege ich total, total gut hin. Namen ist es richtig schwer. Und dann bin ich manchmal so verwirrt, dass ich weiß, wie manche Leute heißen, habe aber irgendwie eine schräge Charichin-Nacht hinter mir und sehe dann diese Person und es fällt mir nicht ein. Ich habe so einen sauguten Kumpel, der ist Lefty. Den kenne ich wirklich sehr, sehr lange. Also ich habe mit ihm schon viel getrunken und ich mag den total gerne und wir treffen uns ab und zu. Und ohne Scheiße, wenn ich ihn anrufen muss, muss ich scheiße lang überlegen, bis mir der Name Lefty einfällt.
Und dann nennst du auch Lefty oder hast du seinen bürgerlichen Namen gesucht?
Nee.
Ist Lefty. Lefty. Das ist eh ganz süß bei euch. Da gibt es sehr lustige Spitznamen.
Ja, ich heiße Lefty. Zum Beispiel, ich heiße Riesenpenis.
Du hast Riesenpenis. Also ja. ein kurzer, knackiger Name.
Aber nur bei den Nachbarinnen. ich gehe raus. Ich gehe raus in meinen Garten und sehe meine Nachbarn im Garten stehen. Wir haben eine Woche vorher noch zusammen gegrillt, hatten einen tollen Abend zusammen. Und dieser Nachbar heißt Patrick. Ich sehe diesen Nachbarn und will mich entschuldigen, weil ich den Tag vorher ein bisschen laut Musik gemacht habe. Und willst du sagen, hey Patrick, tut mir leid, dass es ein bisschen lauter war gestern. Mir fällt aber der Name Patrick nicht ein. Und ich brülle, Stefan! Stefan!
Das heißt aber, du warst nicht in Zweifel, sondern warst einfach davon überzeugt, dass er Stefan heißt.
Absolut. Und ich drehe mich, er dreht sich um, schau mich so an, weiß nicht, ob er gemeint ist. Und ich laufe auf ihn zu. Und wirklich diese 15 Schritte.
Wird er nochmal wiederholt?
Diese 15 Schritte, nein, ich wusste in diesem Moment, okay, das ist nicht sein Name. Jetzt hast du 10 Schritte Zeit, das irgendwie gut zu machen. Ich laufe auf ihn zu, er schaut mich so an. Und ich, sorry, ich habe nicht dich gemeint. Ich meine natürlich Patrick. Sag mal, ist es dumm? Oder habe ich irgendwie da rausgefunden? Aber er hat mir, ohne Scheiß, er hat mir keine Silbe abgenommen. Er wusste ganz genau, was er gemeint. Es war halt auch niemand da.
Sorry, ich habe nicht dich gemeint. Du, Patrick. Kein Stefan weit und breit.
Nein, ich habe, glaube ich, so aufs Haus gezeigt, so nach innen drin, dass wir irgendwie Besuch hätten oder irgendwas. Aber er wusste ganz genau, es ist so eine krasse Lüge, Alter, was ist mit dir los?
Die Tür war zu.
Ja.
Und es war auch kein lauter Rasen mehr an.
Der Junge, was ist
das? Es war ein sauberes Stefan. Es war
ich hab's
zwei mal saubere Stefan in seiner
ja, Richtung. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe es ja nochmal wiederholt. Es ist nicht so, dass ich nur einfach nur einmal gesagt hätte. Ich habe dann nochmal, falls er nicht hören sollte, dass er gemeint ist, nochmal den Stefan hinterhergebrüllt.
Wirklich geil. Nee, was nicht du gemeint. Ey, Patrick.
Oh Mann, es ist nicht zum ersten Mal. Es ist so peinlich, es war schon lange nicht mehr. Aber.
Ja, habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Ich habe auch manchmal einfach Angst, dement zu werden. Ich hatte ja eine sehr demente Oma. Die habe ich aber nur noch so als Kind mitbekommen. Und deswegen hatte mein Vater, glaube ich, echt, der hatte auch sehr große Angst mit Demenz.
Aber hat er nicht gekriegt, ne?
Wie bitte?
Er hatte keine Demenz.
Gar keine Demenz, bis er 88 geworden. Und aber der hat wie.
Und ist auch okay, 88, Alter.
Wenn total, 88 total. Ja, mega, hast, mega. Wirklich.
Klopf auf Holz, Alter. Klopf auf die Aspirintabletten.
Und der hat aber wie ein Wahnsinniger Sprachen gelernt. Also Italienisch, Russisch, Französisch natürlich.
Das ist gut gegen Demenz?
Englisch, Deutsch. Jetzt pass mal auf. Und jetzt habe ich, also ich schlage jetzt, du warst durch mit der Beichte, oder?
Ja, ja.
Ja, genau. Ich schlage in den Bogen nämlich. Und wir machen ja gerade Englischkurse. Also das heißt, wir haben einmal die Woche die Möglichkeit, mit einem Tutor Englisch zu sprechen.
Ja.
Und der Tutor gestern, der hat mir ein...
Hast du 9?
Nee. Du, hast du jetzt eigentlich meine?
Nein, ich bin aber dran. Also das steht ganz oben auf der Liste.
Also die Aufgabe gestern war, ich habe immer so 50-Minuten-Sessions, das ist auch echt ein bisschen Zeit. Und die Aufgabe gestern wäre, einen Bericht über bilinguales Leben im Prinzip, also Kinder vor allem, die bilingual aufwachsen, die zweisprachig aufwachsen, aber auch wenn du im höheren Alter...
Ist das was Ansteckendes, bilingual?
Oder auch Menschen im höheren Alter, die zwei Sprachen... im Prinzip eine Zweisprache sich drauf schaffen, was das für Vorteile hat. Das war ein 5-minütiger Bericht von BBC und ich sollte mir das anschauen mit ihm zusammen und dann stellt er mir Fragen dazu.
Okay.
Also eigentlich ganz gute Aufgabe. Und da kam dann eben auch Demenz vor. Und seitdem rattert es jetzt wieder voll bei mir und ich habe jetzt wieder voll den Ehrgeiz bekommen. Ich muss Englisch lernen und eigentlich muss ich jetzt wieder auch mein Französisch vertiefen und so. Also es scheint laut Forschung...
Genießt diese 24 Stunden.
Ja, aber es scheint laut wissenschaftlichen Studien wirklich dagegen zu helfen und anscheinend hat es mein Vater gewusst. Es muss ja also der war ja nicht mehr jetzt zum Beispiel in Russland unterwegs oder so. Es muss ja eine Motivation bei ihm gegeben haben, diesen Wahnsinn.
Und wie hat er das gemacht? Hat er das mit Apps gemacht, dein
Vater?
Nee, oder?
Das war alles noch mit Büchern.
Ist ja krass.
Ja. Und übrigens auch lustiger Fun Fact ist es vielleicht nicht, lustige Info. Wenn du, oder wir haben ja, wir machen uns immer ein bisschen lustig bei diesem Podcast, dass du 70% Sprechzeit hast und nicht 30%.
Ja.
Und was ich nicht wusste bei dieser App, mit der wir lernen, mit dem diese Kommunikation ist, mit diesem Tutor, da ist gestern ein Ding aufgeploppt. Achtung, deine Sprechzeit ist jetzt bei unter 40%. Das heißt, die misst mit, wie viel dein Tutor sagt und wie viel ich sag. Und gestern hat man, ich habe ihm halt auch ein paar Fragen gestellt. Ja. Und der Tutor, ich finde aber ehrlicherweise auch gut, einfach zuzuhören.
Ja.
Dann hat diese App sich beschwert und gesagt, dein Sprachanteil, der muss leider wieder höher werden. Muss mindestens 50% sein.
Es geht um dich.
Es geht um mich.
Okay.
Es geht um mich.
Ich bin gespannt. Der klingt wirklich sehr, sehr spannend, dieser junge Mann. Ich werde ihn ausprobieren. Das waren die Beichten der Woche.
Der Woche.
Ich hab noch zwei richtig schöne Geschichten, die ich euch erzählen möchte. Falls du auch eine hast, dann würde ich mal, ich würde anfangen.
Bitte, bitte.
Und würde dir dann Vorteil überlassen. Ich habe eine sehr schöne Geschichte, die unser Techniker Stefan erzählt hat. Früher hat er diesen Podcast gehört, ich weiß aber immer noch Fan ist, ob er sich das überhaupt leisten kann mit seinem Fame, diesen Podcast, also zeitlich leisten kann, diesen Podcast zu hören. Stefan ist ein Techniker bei uns, eigentlich für vieles zuständig ist. Wir haben auch schon Songs mit ihm geschrieben, aber unter allem hat er, und vor allem, hauptsächlich hat er in der letzten Zeit, wenn wir irgendwelche Streaming-Geschichten gemacht haben, da ist er absoluter Crack und hat das alles betreut und ja, zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Er hat auf jeden Fall, als wir Big Gaga, also diese Big Gaga Challenge erledigt hatten, als sie fertig war, hatten wir ein schönes Beisammensein, jeder hatte irgendwie zwei, drei Bier in der Hand und wir haben uns unterhalten und er hat eine tolle Geschichte erzählt, es ging so um Dialekte und er hat gesagt, er war vor kurzem auf einer Baustelle, also Baustelle, das nennt Techniker, wenn Techniker irgendwas machen, Techniker fahren irgendwo hin, es gibt, entweder ist es eine Messe oder es ist ein Konzert oder so, es ist halt eine Baustelle für sie. So, er war auf einer Baustelle und hatte zwei Techniker vor Ort, so der eine war aus Berlin und der andere war aus Schwaben. Jetzt haben die sich unterhalten, haben aber nichts voneinander verstanden. Und nach ungefähr 10, 20 Minuten habe ich gesagt, weißt du was, das macht so keinen Sinn. Und haben angefangen, Englisch miteinander zu sprechen, weil die Dialekte so weit auseinander waren.
So krass war das.
Und sie sich nicht verstanden haben, dass sie nach einer halben Stunde, sagen wir mal, gesagt haben, weißt du was, komm, lass ins Englische switchen, Alter.
Das ist ja Wahnsinn.
Zwei deutsche Techniker auf einer Baustelle.
Also wäre es interessant, ob sie es da wirklich durchgezogen haben, aber es ist ja wirklich bemerkenswert.
Die haben es doch gezogen. Laut Stefan haben die komplette Baustellenzeit miteinander Englisch gesprochen, um sich zu verstehen.
Das ist ja
weil
Wahnsinn.
Einfach keine Kommunikation zwischen dem Berlin und dem Schwaben möglich war.
Das Problem ist, glaube ich, eher der Schwabe dann natürlich.
Auf jeden
am
Fall.
Ende.
Wobei ein Berliner, glaube ich, schon auch, also wenn er richtig tief Berlinerisch spricht, wir verstehen den schon, aber er kann schon,
ja,
ich glaube, es kann für den Schwaben schon auch echt eine Fremdsprache sein.
Ja, ja, ja.
Und es ist keine Überraschung, unser Nachbarn hier, wir nehmen ja hier heute am Freitag bei mir im Büro auf oder im Studio auf und unsere Nachbarn.
Astrein ist Hochdeutsch,
sie kommen aus Hennecke, glaube ich. Hennecke, ja, bei Dortmund. Es ist ein bisschen Pop dabei, aber eigentlich nicht viel. Die sprechen ja, ja. Eher schon astreines Hochdeutsch. Und als sie herkamen, haben sie das erste halbe Jahr bisher nichts verstanden. Die waren teilweise unterwegs und haben gesagt, welche Sprache sprechen die Menschen? Jetzt ist Fränkisch ging noch, wobei das auch schon, also wenn du tiefstes Fränkisch sprichst, dann
ist schon krass.
Dann ist schon krass, ne? Schau, das Ding wieder hinterher kommst.
Das aber ist wenn so du krass, mal, dass wir es ehrlicherweise gar nicht vormachen können. Das ist
und wenn du aber nochmal 9 Kilometer weiterfährst, ist ja bei uns wirklich die Sprachgrenze zur Oberfläche. Ja? Und dann,
keine Chance.
Da ist Hopfen und Malz verloren. Das
unser
war's.
Freund Robert Neuber, wenn er will, verstehen wir ihn nicht. Spricht er eine Geheimsprache?
Genau, ich bin mir relativ sicher, dass Leo die ersten 10 Jahre Robert Neuber, der damals bei uns, ist ein Kollege von uns, der damals bei uns Praktikum gemacht und viel für unsere Videoproduktionsfirma gearbeitet, den hat er einfach nicht verstanden.
Ich habe ihn auch nicht verstanden. Also das allererste Treffen war beim Videotest in Neandertal, war der Robert dabei, hat mir Geschichten erzählt. Ich habe einfach nichts verstanden. Ja. Nichts.
Genau.
Und jetzt ist so, ich verstehe ihn, aber muss manchmal schon nachfragen, um.
Und er strengt sich an.
Quintessenz.
Und er strengt sich an.
Ja. Er redet auch gerne. Er hat immer eine Geschichte parat. Er weiß auch sehr viel. Großes Geschichtswissen und so.
Ja.
Das auch gerne mal ungefragt. Aber mit Liebe vorgetragen wird. Vielen Dank dafür, Robert. Genau, da muss man sich, also er strengt sich an und ich streng mich an. Und dann kommt ein bisschen eine Kommunikation zustande. Ja, ist krass, ne? Das ist.
Ja, eben. Und da würdest du, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn man sich verstehen muss, Robert erzählt Geschichten meistens aus der Geschichte. Da kriegst du ja 16:43 Uhr, da hat der König Barbarossa, also da hat er sich mal eine Gabel gestaubt und dann hat er irgendwie eine Sau aufgeschmissen. Boah. So, das sind die Geschichten, die Robert gerne erzählt. Aber weiß nicht, ob ihr das verstanden habt da draußen. Aber
ich hab Sau und so verstanden.
Ja. Aber du, wenn es um was Essentielles geht, wenn man sich verstehen muss, dann musst du ins Englische switchen. Dann müsstest du ins Englische switchen.
Das gibt es ja nicht. Also, dass man dann auch Englisch besser sprechen kann, als also wenn man dann Hochdeutsch gar nicht hinbekommt. Also klar, wir kriegen kein gutes B und so hin, aber wir können uns ja so bemühen, dass man es, glaube ich, schon versteht. Also das wissen wir ja auch, wenn wir jetzt zu Besuch sind in Hamburg und so. Da wird ja selten nachgefragt.
Aber du bist schon direkt, wo kommst du denn nachher her? Aus Franken, freilich. Ihr seid Franken, gell?
Franken.
Und wir denken immer, wir haben keinen Dialekt.
Naja, und dann
gibt's aber außerhalb Frankens haben wir halt den Dialekt.
Und dann gibt es halt Wörter, die es einfach nicht gibt. Also die ja dann benutzt werden, mir fällt es keins an. Podacken für Kartoffeln.
Kenn ich nicht, hab schon nicht gehört.
Hast du nicht gehört? Aber es ist auch fränkisch, ne? Hat zum Aurach Podacken gesagt.
Ey?
Ja. Und ich meine, Podacken, Kartoffeln, das
Äpfel.
Klingt nicht ähnlich.
Erpfel, kenn ich.
Was ist das nochmal?
Auch Kartoffeln.
Ja. Genau, im Pfälzischen, glaube ich, dann Erdäpfel.
Ja.
Dafür, also es gibt hier ganz viele
Erdäpfel, einfach eine Abkürzung, weil wir zu faul sind, weil wir eh nichts arbeiten.
Erdäpfel. Und man muss auch sagen, es gibt ja viele so Dialektfanatiker, das bin ich jetzt auch nicht.
Überhaupt nicht mehr. Finch ist anscheinend so ein.
Da gibt es ja schon ein paar.
Fanatiker. Ja.
Ich
finde es nicht schlecht, wenn man es kann, aber ich finde es total gut, wenn man es abstellen kann. Einfach
ja,
so.
Genau, das ist das Allerbeste. Und was ich ganz gerne mag, ist, es gibt ja so richtige Intellektuelle, die dann aber im Dialekt sprechen. Also der Dekan der Uni, an der ich studiert habe, der war so jemand. Also er war Dekan, schlauer Mann auf jeden Fall.
Der Dekan! Kennst du? Das Song von Helge Schneider.
Helge Schneider.
Schau mal zu, du kriegst dich gar nicht. Keine Braut gestellt, du kriegst sie höchstens ein Beinchen gestellt. Ein Vogel wollte Hochzeit machen.
Haben wir das schon auf der Playlist?
Da muss man unbedingt draufpacken.
Es ist wirklich, ich höre das einmal die Woche läuft das bei uns. Das ist wirklich. Es läuft
das
einmal
Händchen,
die Woche bei uns. Und
das Händchen, das kommt immer in zwei Hälften. Und dann kommt der Tukan, Alter. Der Tukan! Fidiralala, Fidiralala.
Da würde mich auch
Amsel.
Wir springen jetzt hier in den Themen. Da würde mich auch mal interessieren, was ist wirklich spontan und was legt er sich denn schon zurecht?
Hast du Helge Schneider live schon mal gesehen?
Nee.
Ohne Scheiß, das ist ein Erlebnis, Alter. Das ist ein Erlebnis.
Beziehungsweise aus der Ferne, also als Zaungast.
Ja, mit mir.
Oder es war mit dir zusammen, ne? Ja. Da haben sie aber so viel Musik ja auch gemacht, ne? Aber das macht er nicht immer.
Ja.
Ne? Zurück zu, wo waren wir eigentlich?
Zu Dialekten.
Genau, und dieser Dekan.
Der Dekan!
Ganz schlauer Mensch, und hat so Vorträge auch gehalten, und die waren aber halt voll fränkisch. Voll fränkisch, aber natürlich auch mit diesen Fachtermini und so. Und das fand ich schon cool.
Also na, freilich, die endgültige Zahl von Pi, die ist halt 3, 2, 4, 12, ne?
Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also es war wirklich... das pädagogische Interaktionspotenzial.
Potenzial, das ist natürlich in der Umkehrung der Primzahl, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Hoch 12, genau, würde ich sagen.
Aber die Aussage ist klar. Nee, und die Fachbegriffe, die haben natürlich auch gesessen, also ja, es war klar. Alles da, es war aber wirklich
das
alles lustig, da.
Ja, das wirklich dann im Dialekt zu hören.
Das war super. Ja. Da habe ich, glaube ich, nur noch so ein Jahr mitbekommen und war da zu alt oder hat das Amt aufgegeben. Super Typ.
Ich hätte, bevor wir uns der Musikrichtung oder unserer Playlist widmen, nicht der Musikrichtung, manchmal sage ich auch einen Scheißdreck hier. Bevor wir uns der Playlist widmen, habe ich ein total interessantes und spannendes Netzfundstück der Woche. Ist allerdings dieses Mal wirklich nicht, also mit Netz meine ich auch in diesem Fall tatsächlich die Mediathek, die CDF-Mediathek.
Okay.
Da bin ich über, ich habe TRX geguckt da und bin über was total Schönes gestolpert. Das würde ich euch gerne zeigen nach dem Jingle.
Funkstück der Woche. Funkstück der Woche. Der Woche stirbte. Der Woche stirbte. Ja, ja, ja. Funkstück der Woche. Der Woche stirbte. Der Woche stirbte. Funkstück der Woche.
Im ersten Moment hört sich das vielleicht überhaupt nicht spannend an. Aber es ist, je tiefer man reingeht, desto spannender wird es. Es geht um Mumifizierung. Ja? Es geht um Mönche in, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob das Mongolei war, ob das sogar Teile Russlands waren, ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es um Mumifizierung. Die sieht man eigentlich erstmal nicht bei Mönchen, oder? Mumifizierung lässt ja erstmal an eher in Ägypten, die alten Römer, keine Ahnung, da sehe ich eher Mumifizierung, vielleicht auch die Mayas.
Ich wusste es bis jetzt nicht.
Genau, aber weniger die Mönche. Und es geht darum, es gibt eine Art und Weise der Mumifizierung, die bis vor 100 Jahren noch erlaubt war. Manche Mönche machen das immer noch verbotenerweise. In Japan steht es unter absoluter Strafe, das zu tun, weil es total ungesund ist. Das ist das Tsukushinbutsu. Tsukushinbutsu. Und okay. Zwar geht es hier in diesem dabei darum, es ist eine Praxis der Selbstmumifizierung, die ihre Wurzel in der buddhistischen Schule der Shinhon Shu hat. Das heißt, der Mönch an sich fängt mit der Mumifizierung an, während er noch am Leben ist, Alter. Fängt er an, sich schon vorzubereitet auf seinen Tod, um danach besser mumifiziert zu werden. Okay. Anhänger, als ein Weg verstanden wurde, so durch extreme Schmerzen und Selbstverleugnung einen Weg in das Nirvana zu finden und so die eigene Buddha-Natur zu vervollständigen. Die Selbstmumifizierung wurde hauptsächlich im nördlichen Japan in der Umgebung der Präfektur Yamagata. Ich liebe japanische Sprache, Alter.
Hammer, ne?
Yamagata praktiziert. Auch heute finden sie, ich glaube, das war was, das würde mir stehen. Lass uns doch einen Podcast aufnehmen.
Und du bist ja schon dreisprachig, wäre das vielleicht noch so eine Ergänzung?
Das wäre, wirklich, weil Spanisch, ja, fickt euch mit Spanisch, Alter, kann jeder. Aber wenn ich hier mit Japanisch abdrücken könnte. Und jedes Mal, damit ich so ein bisschen sprechen kann, muss ich 37 Stunden fliegen.
Aber so weit ist es gar nicht, ne?
So weit ist es gar nicht?
Nee, so weit ist es gar nicht.
Nee, es sind halt 12 Stunden.
Yeah.
Ja, ja, merkst du selber, ne?
Nee, ich finde es ein Unterschied.
Gehen wir mir einen Podcast mal zu machen.
Du
mit dem spanischen Dialekt.
Und du kriegst einen Direktflug und so. Also ich war schon zweimal da. Ich hatte die große Ehre. Und,
ich weiß.
Und jetzt klaue ich dir die Show. Und ich war ehrlicherweise überrascht über diesen kurzen Flug. Also nicht wie Australien. Das macht dann gar keinen Spaß mehr. Oder Thailand oder so. Aber Japan, der rutscht da rüber.
Okay, ich werde das probieren. Vielleicht sollten wir wirklich so einen Podcast einmal so aufnehmen.
Und kulinarisch natürlich auch der Oberhammer.
Ja, ich weiß, ich will unbedingt nach Japan. Das steht wirklich ganz hoch. Ganz hoch auf meinem To-Do-Zettel. Die Selbstmodifizierung wurde hauptsächlich nur in Japan, habe ich schon erzählt. Auch heute finden sich einige Klöster modifizierter Priester. Tsukushinbutsu wurde im 19. Jahrhundert verboten. 1903 starb der letzte bekannte Priester in der Ausübung des Rituals. So, es ging darum, es wurde zum Beispiel ein Mönch, so kam sie irgendwie drauf, ein Mönch war tot, es war irgendwie ein Vorsitzender eines Klosters, also Haupt eines Klosters, wie man ihn auch immer nennt. Er wurde vergraben. Und aus irgendwelchen komischen Gründen, weil das Grab verlegt werden musste oder so, wurde er nach 40, 50 Jahren wieder ausgepuddelt. Und zur Überraschung aller war der wie vorher. Also er war mumifiziert. Nichts hat ihn angeknabbert, also das obwohl er unter der Erde war. Es gilt als irgendein Wunder da in diesem Bereich. Und er ist auch mittlerweile ausgestellt, sitzt hinter mit Sonnenbrille, weil ich glaube, die Augen sind immer ganz so ansehnlich. Hat eine recht stylische, muss ich sagen, Sonnenbrille auf. und sitzt da hinter so einer Vitrine und sieht aus wie frisch, Alter. Wie halt einfach gerade eben, sag, ey, mach mal kurz das Nickerchen. Charlie Sheen-Style, Alter. 66 Jahre Drogen genommen, jetzt ruht er sich kurz aus.
Das ist ja interessant. Und was ich noch nicht verstehe, es heißt Selbstmumifizierung.
Pass auf, jetzt kommen wir dazu, wie das funktioniert. Das ist nämlich das Krasse. So, der Prozess ist auf drei Abschnitte unterteilt, jeweils 1000 Tage, ja. Jeder Abschnitt ist durch mentale Veränderung als Folge der harten und qualvollen Schmerzen, denen der Priester ausgesetzt wird, gekennzeichnet. Diese Praxis dient nicht einer mystischen Erfahrung, sondern als Vorbereitung auf das Nirvana. So, wir kommen dazu. Zum ersten Abschnitt jetzt, ja. Der erste Abschnitt. Innerhalb der ersten 1000 Tage. Was ist das auch für eine Zahl?
Klingt ja ganz gut.
Ja, es klingt super, aber 1000 Tage, darf man nicht vergessen, Das sind drei Jahre. Es sind verfickte 3 Jahre. Nicht ganz, aber nah an den 3 Jahren. Innerhalb der ersten 1000 Tage hält sich der Priester an eine spezielle Diät, die nur aus Nüssen und Samen aus der Umgebung besteht. In dieser Phase unterwirft er sich großen Härten, zum Beispiel der stundenlangen Meditation unter eiskaltem Wasser.
Boah, das ist alles
oder
so
unter
anstrengend.
Eiskalten Wasserfällen sogar. Stundenlang unter eiskalten Wasserfällen, der allein schon den Druck aus. So, am Ende dieses Abschnitts hat der Priester bereits stark abgenommen.
Aha. Welch Wunder. Mit Samen.
So, der zweite Abschnitt. Es wird noch ein bisschen krasser.
Ist dieser Abschnitt 1000 Tage?
1000 Tage. Jeden Tag. Nur Nüsse und Samen.
Alter Vater.
Und sich irgendwie 7 Stunden unter einen 3 Grad warmen oder kalten Wasserfall stellen. Die sitzen dann meistens.
Und meditieren.
Ja, okay. Der zweite Abschnitt, dass man dann nicht so am Tag 753 sagt, fick dich, so aus dem Nichts einfach aufsteht, leck mich am Arsch, fahr mich zum Burger King, ich brauche jetzt hier irgendwas.
Mach mal weiter, dann sage ich noch was dazu.
Der zweite Abschnitt. In dem zweiten 1000-tägigen Abschnitt, wieder 1000 Tage, reduziert sich die Nahrungsaufnahme, denn dieses fette Schwein hat ja schon genug gefuttert mit seinen Nüssen und Samen.
Samen.
Nahrungsaufnahme des Priesters auf eine kleine Menge von Rinde, also Rinde, Baumrinde, und Wurzeln von Nadelbäumen, was zu einer extremen Abmagerung führt. Außerdem trägt diese Diät stark zur Entwässerung des Körpers bei. Am Ende dieser Periode beginnt der Priester einen giftigen Tee zu trinken. Ein normaler Tee
aber
reicht nicht.
Man kann doch nicht 1000 Tage Rinde überleben.
Anscheinend geht das, Alter. Einen giftigen Tee zu trinken, der aus dem Saft des Urushi-Baums gemacht ist. Dieser Saft wird normalerweise verwendet, um Schüsseln, Teller und Möbel zu lackieren. Der Tee verursacht Erbrechen, verstärktes Urinieren und verstärkte Transpiration, um den Körper weiter zu entwässern. Zusätzlich soll dieser Tee den Körper giftig machen, um nicht von Maden gefressen zu werden. Möglicherweise spielt auch die Einnahme von stark arsenhaltigem Quellwasser während des gesamten Prozesses für eine erfolgreiche Mumifizierung eine Rolle. Ich weiß nicht, was arsenhaltiges Quellwasser ist. Das ist Abschnitt 2, wieder 1000 Tage. Jetzt machst du das seit knapp 6 Jahren.
Und lebst
voll,
noch.
Bist du immer noch im Leben? Bist du immer noch überzeugt von der Idee?
Ja, und Zwischenfrage ist aber auch, wie kommen die auf diese Idee?
Wer hat das ausprobiert? Moment, wer hat
sich das ausgedacht? Ja, genau, also dieses ganze Ding dauert ja dann...
Ja, wer hat sich den Gottesdienst ausgedacht? Das ist ja nichts, das ist genauso doof. Jetzt machen wir das, pass auf, 1000 Tage machst du das, 1000 Tage machst du das.
Naja, das will ich dann am Schluss noch sagen, also warum man das macht, aber das sozusagen auszuprobieren, dass es dann auch echt funktioniert. Also du machst es dann, keine Ahnung, 9 Jahre, dann wirst du verscharrt und dann musst du ja, irgendjemand muss es ja dann ausbuddeln, um festzustellen nach 2 Jahren, okay, es funktioniert. Naja, da gab es ja auch ein paar Versuche, die nicht funktioniert haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann haben sie gesagt, Alter, wir müssen mehr auf Rinde gehen.
Auch die Mönche, wenn an Mengele gehabt haben, der mit ihnen das vielleicht versucht hat.
Aber was das für Zeiteinheiten sind.
Naja, das ist tatsächlich krass. Aber ich glaube, es ist schon klar, die haben das halt über eine Woche probiert, Rinde zu essen, und haben gemerkt, oh, okay, warte mal, dann nimmst du total ab und entwässerst irgendwie so. Und dann habe ich sich ausgedacht, aber eine Woche ist echt wenig. Wir sind ja eben in Mönche, lass uns 1000 Tage machen. Ja, so, okay, glaube ich. Oder diesen Tee zur Entwässerung so und solche Geschichten.
Genau, und dass du dann aber halt auch weißt, dass dann nicht angeknabbert wirst.
Ja, aber auf die Idee zu kommen, dass man was trinkt, mit dem Möbel lackiert werden, das ist eine starke.
Ja, da kann man sich dann schon vorstellen, da würden dann selbst die Maden keinen Bock haben, dich zu essen.
Wir kommen zum dritten Abschnitt, zum Höhepunkt. Schließlich wird der Priester für die letzten 1000 Tage in eine Gruft eingeschlossen, die kaum größer ist als sein Körper. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, Alter, komm, der letzte Abschnitt daher.
Gut, aber der ist ja dann schon tot.
Die kaum größer ist als sein Körper, in welcher er im Lotussitz verharren muss.
Okay, also das heißt, er kann sich nicht mal hinlegen?
Er muss kacken, also er kackt, was er da überhaupt noch kackt, ob es da überhaupt noch was gibt. Er kann sich nicht mal hinlegen. Und ich würde sagen, nach 8 Minuten Schneidersitz, Alter, habe ich wirklich 36 Minuten danach Probleme zu laufen. Also ich brauche wirklich lange, um wieder reinzukommen.
Aber du bist ja eingemauert. Das heißt, dann ist es eh alternativlos.
Keine Chance. In welcher er im Lotussitz verharren muss. Lotussitz. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt, das ist auch gut, sind eine Röhre für die Luftversorgung und eine Glocke. Jeden Tag läutet er die Glocke, um denjenigen außerhalb mitzuteilen, dass er noch lebt. Sobald die Glocke aufhört zu klingeln, wird die Röhre entfernt und die Luft versiegelt. Anschließend warten die anderen Priester im Tempel bis zum Ende der 1000 Tage natürlich. Danach wird die Grabstätte wieder geöffnet, um zu sehen, ob die Einbalsamierung erfolgreich war. Wenn der Priester erfolgreich mumifiziert worden ist, wird er als ein Buddha angesehen und zur Betrachtung im Tempel ausgestellt. Man glaubte, er habe den Weg ins Nirvana gefunden.
Okay, aber dann also erstmal bedeutet das, wenn er zu schwach ist zum Läuten, oder das Läuten nicht mehr auf die Reihe kriegt, weil er zu schwach ist, dann wird er erstmal noch erstickt.
Ja.
Also wird er erstmal noch.
Es wird auf Nummer sicher gegangen. Ist auch richtig. Ja, ist auch richtig. Stell dir mal vor, Alter, du machst das 2400 Tage lang, Alter. Und dann holt dich jemand zu früh raus. Das ist wie bei Love of Brian, ey. Ich habe seit 1000 Tagen nicht gesprochen. Ja, komm, er ist mir auf den Fuß getreten. Ein Wunder.
Ja, okay. Und, okay. Und dann stirbt er und denkt. Jetzt ist das Ganze halt wirklich, also wenn du damit anfängst, weißt du schon, wann du stirbst?
Es ist relativ vorhersehbar, die ganze Nummer.
Es ist ein Suizid auf Raten, ein Suizid auf Tage. Es ist eine krasse Nummer. Was ich jetzt sagen wollte, jetzt ist das Ganze durch. einfach so, es gibt ja Leute, die glauben an ein Leben nach dem Tod.
Ja.
Wie diese Menschen. Die sind ja schon davon überzeugt, das zu machen, weil danach geht es weiter.
Ja.
Was ist denn, wenn die recht haben?
Das ist der einzige Weg ist.
Wir treffen uns dann alle nach dem Tod, wo auch immer, ja. Und dann das sind halt die vollen Chefs, vollen Checker. Und wir sind die letzten Krüppel, arme Säuer, irgendwas.
Nein, wir werden dann die Maden, Alter,
die nicht mehr fressen können. Und ich sage, ist doch klar. Also du kriegst es doch dein ganzes Leben gesagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Du musst es halt einfach machen und glauben. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was du machst und so. Aber du bist so doof, dass du es überhaupt nicht ernst genommen hast.
Danke, stell dir mal eine Welt vor, dann müsste es eigentlich einen Film geben darüber. Erstmal darüber so, wobei da gibt es ja schon Filme. Aber ich würde gerne einen Film sehen, in dem die ganzen Verschwörungstheoretiker einfach recht haben.
Ja.
So, also egal wie dumm die Verschwörungstheorie ist, sie stimmt. Es gibt irgendwie diese Aluhut-Menschen und die Chemtrails gibt es auch, es gibt alles. Es gibt in dieser einen Pizzeria werden wirklich Kinder gefoltert und ihnen wird Blut abgesaugt und dann kommt Johnny Depp vorbei und holt sich mal eine Dosis, Alter. So einen Film, der wäre doch sensationell gut. Was wäre das für ein Plot, ey?
Voll, und wir sind wirklich so die Schlafschafe.
Ja.
Oder die anderen Darsteller. Ja, voll gut, voll gut.
Okay.
DiCaprio wäre auch hier wieder auf jeden Fall passen für irgendeine Rolle.
Ja. Ich gehe heute Abend übrigens in dein
Machst
Film.
Du? Ja, geil.
Ich möchte mich entschuldigen, das ist eine Beichte, die ich hier loswerde. Ich habe dir angeboten, dass du bei mir schlafen kannst, ne?
Hast du nicht.
Und habe einfach gesagt, ich gehe ins Kino.
Du hast schon sehr viel gesagt, du würdest ins Kino gehen und dann haben wir gesagt, wir würden nicht so lange proben.
Fährst du zurück wieder?
Und dann würde ich nach Nürnberg fragen und
fahren oder fragen? Hast du mit Nürnberg?
Habe ich Fragen gesagt?
Stehst du mit Nürnberg in Kontakt? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder was?
Das ist mein Problem, ich versuche mich auch gerade selbst zu reflektieren. Ich habe nämlich gerade, eigentlich will ich noch ein Netzfund von mir geben. Eigentlich, ich brauche jetzt eine Pause. Und jetzt kommst du mit wieder neuem Thema. Es ist zu viel für mein Hirn.
Okay.
Auf jeden Fall, ich würde
Übernachtung ist gesichert so.
Genau, ich würde nach Nürnberg, also wenn wir zeitig aufhören, wenn du ins Kino willst, werden wir zeitig aufhören, freue ich mich auch drüber, nach Nürnberg fahren und wahrscheinlich, ich habe ja auch einen Freund namens Roland, meinen Freund Roland in Nürnberg wieder.
Ja, das tut dir gut. Bei anderen Menschen kennenlernen. Wirklich.
Nicht kennenlernen, ich kenne ihn schon.
Ja, aber, Entschuldigung, aber so mal wieder sehen.
Ja, ja, das ist wirklich, das ist bei mir wohnt auch gerade jemand, der sagt immer zu allem super. Und ich ist super, ne? Es ist total super, andere super. Leute zu treffen. Super.
Super. Also auch, okay, auch, was, welches Netzfunkstück hast du?
Es sind die Essenschecker. Kennst du die eigentlich? Habe ich dir schon gezeigt? Ich werde es einfach im Beichtstuhl-Kanal auch mal verlinken. Es sind, apropos Dialekte, da passt es eben perfekt dazu. Sie heißen einfach Essenschecker. Ihr findet sie auf TikTok oder auch auf Instagram. Essenschecker eingeben, dann findet ihr sie auch einfach direkt. Aber wie gesagt, ich verlinke es auch. Es sind, glaube ich, Unterfranken.
Hast schon erzählt, du hast von dir schon
das,
erzählt.
Das ist so gut. Und es ist auch so schön zu sehen, wer ihnen alles folgt. Also das ist wirklich auch die Lauder Vips. Sind inzwischen Fans von denen.
Ja.
Es wird auf sehr spektakuläre Weise einfach Food getestet. Die gehen manchmal in Restaurants oder lassen sich's nach Hause bringen. Es ist immer der gleiche Ablauf und es ist einfach brutal gut.
Okay.
Es ist zwischen genial und authentisch. Unbedingt reinziehen. Das wäre es gewesen.
Das war...
Funkstück der Woche.
Der Woche. Das war's. Und wir kommen zur Musik. Möchtest du anfangen? Wir haben eine Playlist. Der ist Aftershow Playlist. Ihr findet sie bei Spotify. Also ich, auch hier sind, folgen uns wirklich sehr viele Vips, oder folgen sehr viele Vips dieser Playlist, weil sie dadurch einfach auf neue, krasse Musik stoßen, die sie vorher nicht gekannt hätten, gäbe es uns nicht. Normalerweise machst du den Anfang, also gebe ich das auch dieses Mal an dich weiter. Bitte pack wieder ein paar gute Songs drauf, ich freue mich da immer drüber.
Ja, bei mir ist es heute in dieser Woche leider Einzahl. Es ist nur ein Song, es ist ein sehr ruhiger Song. Es ist ein Tipp von einem befreundeten Künstlerkollegen. Der Song heißt Prowler und die Band heißt Born und der Club oder Club of Gore. Es ist im Prinzip instrumentale, sphärische Jazzmusik.
Wow!
Und warum,
das ist der Grund, warum ich diese Playlist abonniert habe.
Nee, aber es ist total abgefahren, weil irgendwie schaffen sie den Spagat, auch Metaler damit zu begeistern.
Okay.
Und dieser befreundete Künstler, der hat die eben im Vorprogramm von Phantomas gesehen, was hier wirklich avantgardistischer Metal ist. Und wirklich anstrengende, abgefahrene Musik. Und er meinte, jeder ist so, hat eigentlich auf Phantomas gewartet. Und dann kam diese Supportband, wie es halt so oft ist. Keiner kennt sie.
Wer hat uns das erzählt? Ich war doch dabei.
Und, es war von der Band Hardkiss, der...
der Gitarrist, ja, der Wall.
Der Gitarrist, der Wall, genau. Und alle standen nur da und waren geflasht von diesen Klängen.
Was hast du jetzt reingezogen, ist gut, oder was?
Und ich fand es also in meiner gestrigen Stimmung sehr passend, sehr schön. Aber es ist schon total ruhig und ich bin über diesen Bandnamen auch ein bisschen überrascht und... würde es auch eher bei Chasern eigentlich vermuten, als jetzt bei Phantomas. Aber das sieht man mal, und das finde ich ja total toll, wie übergreifend einfach der Genre sein können und auch, wenn man aufgeschlossen ist, auch das Hörverhalten von vielen Menschen. Das wäre mein einziger Song für die Playlist. Und was hast du dabei?
Ja, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht von Dublin und Irland. Ja. Das ist ein bisschen immer noch sehr. Und jetzt, während wir die ganze Zeit gesprochen haben und viel über Franken auch gesprochen haben, habe ich so, ohne Scherz, so Klick gemacht bei mir und ich würde sogar Franken ein bisschen mit Irland vergleichen oder mit Dublin vergleichen. Nürnberg und Dublin, ich finde das nicht weit weg. Was nicht, was ich meine jetzt gerade, ne? Bist nicht in der gleichen Stimmung wie ich. Aber ich finde auch so ehrlich, so was schon so ein bisschen düster, ein bisschen dreckig, da ist nicht nichts Schönes dran, aber gehst halt nein in die Kneipen und dann quatscht halt.
Okay,
das ist für mich irgendwie, irgendwie habe ich das gerade gespürt.
Hatte ich noch nicht, muss ich sagen.
Ich kann das nicht rational richtig erklären, aber ich hatte das gerade voll gefühlt und dann ist für mich Argument genug, das zu behaupten.
Vielleicht, weil du dich in beiden, an beiden Orten wohlfühlst.
Ja, vielleicht deswegen. Und deswegen gibt es immer noch Songs, die ich da, die ich höre gerade und die eigentlich zu meiner Stimmung passen. Und zwar einmal, das ist tatsächlich ein Tipp dieses Dubliner Polizeichefs. Der hat mir mehrere Bands empfohlen. Ich höre mich da immer wieder, also jetzt nach und nach durch und fange damit an. Das ist The Stunning. The Stunning. S-T-U-N-N-I-N-G. Und der Song heißt Brewing Up a Storm. Finde ich sehr schön, finde ich gut.
Okay.
Dann gibt es eine deutsche Band, die ein bisschen unbekannt ist, aber ich mag sie total gerne. Die heißt Fitless Green. Die hat heute einen Song rausgebracht. War in meinem Release da. Habe ich heute Morgen auf Position 3 tatsächlich.
Okay.
Das ist
die Liebe zu Irland, die jetzt sich auch bei Spotify bemerkbar macht.
Sie haben einen Song gemacht mit irgendeinem Kelly. Keine Ahnung, welcher Kelly, ob das weiblich oder männlich ist.
Ja, da gibt es auch viele, glaube ich.
Genau. Weiß ich. Gesicht habe ich noch nie gesehen, zumindest. Aber finde es einen richtig schönen Song und. Weiß den Namen aber ehrlicherweise nicht. Scheiße,
also,
weißt du? Du
weißt also eigentlich nichts?
Ich weiß nicht, doch. Botany Bay. Botany Bay,
okay,
right?
Okay, okay.
Is it right?
Habe ich mir mal aufgeschrieben. Weiß ich nicht.
Botany Bay, guter Song, wirklich. Hört euch an. Und dann die nächste Nummer, die hat jetzt weniger was mit Irland zu tun, aber über die bin ich gestolpert bei einem schönen Abend mit unserem ehemaligen Tourleiter Steffel und seiner Frau. Und zwar Youngblood. Youngblood. Mhm. Ein Künstler mit 11 Millionen monatlichen Hörern. Ich kann den bis dato nicht. Mega erfolgreich. Ich würde einen Song namens I Think I'm Okay
und das ist total,
auf die Playlist packen.
Das ist total peinlich, weil ich würde auch sagen, ich kann ihn nicht und alle sagen jetzt, geht nicht. Und Specky war letzte Woche oder so auf einem Konzert, habe ich in seiner Story gesehen und weiß nicht, ultra groß, aber schon eine Arena oder so. Fettes Konzert und so. Und dann dachte ich auch, er hat erst den Schlagzeuger markiert, weil der Bandname mir nichts gesagt hat.
Ja.
Und dann habe ich, ähnlich wie du, die Erfahrung gemacht, okay, alles klar, die kennt man dann doch.
Ja, und pass auf, und wenn wir schon dabei sind, ja? Kennst du Zartmann?
Nee.
Sagt dir Zartmann was?
Nee. Geiler Name.
Ja, habe ich über TikTok, da bestätige ich wieder die Theorie, dass wirklich TikTok dafür verantwortlich ist, dass man neue Songs, zumindest bei mir immer wieder mal, dass man neue Songs entdeckt. Zartmann, deutscher Künstler, hat jetzt auch mit Finch irgendwo gespielt. Finch hat ja Pro, ist gerade auf Tour und in jede Stadt kommt irgendein anderer Künstler, der da eben passend ist zu ihm auf die Bühne. Mia Julia war neulich da und sie haben mega rumgeknutscht auf der Bühne. Weißt du, ob du das gesehen hast?
Natürlich, mir geht nichts, was Finch gemacht.
War ein schönes Video.
Ist auch krass, wie sein Rausschmiss, ich habe vom Rausschmiss erzählt, dass er, dass er erwähnt hat. Nee, stimmt. Bei meinem Konzert hat er es nur erwähnt. Dann, dass Männer halt nicht die Finger von den Frauen lassen sollen. Dann hat er ein Video gemacht, das hatte ich gesehen, ein kleines Video, wo er dann jemanden rausgeschmissen hat.
Ganz Deutschland darüber berichtet. Selbst die scheiß Tagesschau, Alter.
Und dann ist das so viral gegangen. Das ist krass, ne?
Selbst die scheiß Tagesschau hat darüber berichtet. Und ich war zu der Zeit eben auf Malle letzte Woche und hab, genau, und das war genau die Zeit. Da bist du durchgescrollt, konntest nicht fassen, dass das so ein Wind darum gemacht wird. Und bin eben auf TikTok über den Herrn Zartmann gestoßen. Man kann sagen, das ist schon alles, oder es ist mal wieder so ein Künstler, der so in Richtung Annemai Kantarei geht und so. Das ist alles sehr ähnliche Stimmen und so. Aber irgendwie machen die auch Spaß, finde ich.
Mhm.
Hat auch 3,5 Millionen monatliche Hörer. Hat einen tollen Song, der zum Beispiel Tau mich auf, den würde ich gerne auf die Playlist setzen, heißt. Lohnt sich, geht viel um ihn. Er nimmt, glaube ich, auch viele Drogen und zumindest verkauft er das so. Die Songs sind leider echt kurz, 1,50. Ich weiß auch nicht, wie man das dann live spielt immer, so 1,50 Songs. Aber gut, da bin ich vielleicht einfach zu alt.
Ich habe schon so Konzerte gesehen und das ist dann wirklich 4 Minuten Ansage, 2 Minuten Song.
Ja, weiß auch nicht. Aber gut.
Tau mich auf, finde ich aber ganz guter Titel.
Tau mich auf, ja. Wirklich, ich habe mir die ersten 10 durchgekämpft. Also durchgekämpft, scheiße. Durchgehört und war wirklich, wirklich toll.
Du hast ja auch andere Dinge zu tun, muss man schon auch sagen.
Ich muss auch ordinieren zwischen.
Ja, ja, ja. Das nennen wir schon.
Und an meine Glocken läuten lassen, das machen wir jetzt.
Letzte Runde.
Ich habe noch eine kleine, ich habe mir überlegt, eine neue Rubrik aufzumachen, die heißt Süd beobachtet. Ich suche so einen
Vögel.
Ich suche so einen ganz sperrigen Namen. Ich bin auch dran so.
Kennst du diese?
Süd beobachtet Verhaltensauffälligkeiten anderer Menschen. Und dazu will ich
einen Jingle. Finde ich super, finde ich wirklich sehr gut. Das musst du machen. Kennst du? Zwei Beobachtungen. Einmal habe ich diese Woche TV Total geguckt. Mit Puffpuff. Und ich muss sagen, das war ultra witzig.
Ich schaue immer noch seine Snippets an und die sitzen alle.
Ich habe das mit meiner kleinen Tochter geschaut und wir haben so, komm, lass mal kurz reinzappen. Und wir konnten nicht, das geht dann bis 9:30, wir konnten nicht aufhören. Wir haben selbst diese scheiß Werbeblocks mitgenommen, weil das so lustig und unterhaltsam war. War wirklich gut, macht das toll. Das ist Punkt 1 und das andere, weiß ich nicht.
Vielleicht fällt es dir ein.
Aber den spannenden Namen. Kennst du das Quiz von Joko und Klaas?
Welches?
Das den Namen trägt. Ein wirklich richtig gutes Quiz mit einer hohen Gewinnsumme.
Und Puff Puff ist für mich auch der Beweis, weil es gibt, wie soll ich das jetzt sagen? Manche beschweren sich, ihr dürft nicht mehr alles sagen, man muss irgendwie politisch korrekt sein, man muss woke sein und dann irgendwas einen so ein. Oder vielleicht ist es auch manchmal ein Gedankengang, den ich dann selbst habe, dass man sich nicht so beschneidet, dass dann irgendwann alles humorbefreit ist und im Prinzip man total zugeschnürt ist. Also und die Leute, die das auch gesund aber von anderen verlangen, dass man auf seine Ausdrucksweise oder auf bestimmte Begriffe achtet, die Leute, die darauf achten, die Leute, die es so ein bisschen missionieren auf eine gesunde Art und Weise, die haben ja auch Verständnis, wenn du dich mal versprichst, ja. Ist egal, aber ich hole dich ein bisschen auf. Auf jeden Fall, too long story short, Puff Puff zeigt...
Vor allem too weird story short, Alter. Ich weiß nicht, wie es euch, ich habe kein Wort verstanden, der Weg ist eindeutig klar. Nein, schneid es nicht raus.
Das
ist
drin. Okay. Ja,
nein, auf keinen Fall, das ist drin.
Weil was ich sagen will,
weil jetzt, wer bis dahin durchgehalten hat, Alter, den schreckt das auch nicht mehr ab.
Puff Puff zeigt, dass man auch auf eine moderne Art und Weise total lustig sein kann, ohne rassistisch zu sein, ohne auf andere zu treten, wenn denn, dann verarscht er sich ja selbst. Es ist alles total lustig. Du machst jetzt eine Geste, du findest das gar nicht so?
Nein, er macht sich natürlich auch, also die Ursprungsgeschichte von TV Total, die wird schon weiter erzählt, einfach dumme Fernsehsendungen. Und da macht er sich natürlich auch über Astro TV lustig. Über diejenige, die dann sagt, oh, ich sehe den Karten,
ja,
okay.
Ja, ja.
Okay, du wirst diese Woche nicht heiraten. Ich muss dich leider enttäuschen.
Das stimmt.
Das macht er natürlich schon auch. Aber wenn du das natürlich mit Raab vergleichst, dann weiß ich, was du meinst, weil er macht das wesentlich respektvoller.
Er macht das total respektvoll. Aber stimmt schon, weil es sind natürlich immer noch Einzelschicksale dabei, die dann das Fett abkriegen.
Ist auch in Ordnung. Das ist auch Humor, Alter. Ich finde das nicht schlimm.
Ja. Nee, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt,
ich finde es viel schlimmer, das im Ernst zu sagen. Ich finde es viel schlimmer, wie in dieser Woche Hartz Deutschland oder Armes Deutschland irgendwie auf RTL 2. Ich schaue momentan wirklich viel normales wieder Fernsehen, triestisches Fernsehen, glaube ich, heißt das.
Linear, sag ich.
Lineares Fernsehen. Und dann schaust du auf RTL 2, wenn dann wirklich irgendwie so zwei sozial schwache Familien, die wirklich kaum Zähne im Mund haben und das aber auf Ernst gemacht wird, so und ja, was macht denn Anna jetzt? Ja, Anna hat jetzt nichts mehr im Kühlschrank. Ja, was macht sie denn? Muss sie wohl Flaschen sammeln gehen? Das finde ich schlimm.
Ja, das ist alles Schlimmste, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben angeschaut. Und was ich auch gerade schlimm finde, ist so, ein Politiker sagt mal was, was vielleicht echt nicht optimal war von der Wortwahl.
Und Stadtbild?
Dann, wie bitte?
Stadtbild?
Ja. Und dann zieht es so einen riesen Rattenschwanz mit sich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Vollkommen zu Recht. Dieser Rattenschwanz.
Aber ist das
eine No-Go-Aussage.
Aber ist das eine No-Go-Aussage? Aber dass dann jeder und jede Kommune, dass es immer so weitergeht?
Nein, es geht nicht darum, es geht ja gar nicht darum, dass er vielleicht inhaltlich hier und da nicht Unrecht oder Recht hatte. Darum geht es, finde ich, überhaupt. Also geht es nicht mal, weil... man kann durchaus darüber diskutieren, ob in der Innenstadt jeder zweite Laden ein Dönerladen sein muss. Das kann man schon in Frage stellen, beziehungsweise sich überlegen, warte mal kurz, wir haben natürlich auch eine Identität hier. Das würde zum Beispiel in Irland nicht passieren. Warum feiere ich Dublin ab? Wäre in Dublin jedes zweite Geschäft ein Dönerladen, dann wäre das auch nicht schlimm. Trotzdem gehören die Döner dazu und trotzdem ist das gut und so. Aber das kann man ja auch regeln. Dafür gibt es ja Politik, um zu sagen, pass auf, in dieser Straße gibt es schon so zwei Döner. Ich mache jetzt Dönerrennen, ja. Kann auch grundsätzlich was anderes sein. So, das kann man schon durchaus regeln. Man kann auch darüber diskutieren. Warte mal kurz, die Deutschen haben ja auch genau das gleiche Recht, irgendwie eine Bratwurstbude aufzumachen. So, die gibt's auch, wollen sie anscheinend nicht. Oder es gibt natürlich ein Clan-Problem in den Städten. Also unterhalte ich mit Berlinern, die werden schon auch sagen, ey, da gibt's No-Go-Areas, so, wo die Clans regieren. Aber das muss sich halt spezialisieren, also differenzierter, ausdrücken. Dann hat es hat es eine Wirkung oder beziehungsweise eine Bedeutung, dann, dann kann ich ihm zustimmen. Aber wenn er einfach sagt, das Stadtbild, wer fühlt sich da angesprochen? Da fühlt sich nicht Hannes Kelch in Berlin angesprochen, sondern da fühlt sich halt der Murat und der Mustafa angesprochen. Warte mal kurz, ich bin Muslim, also würde mich damit meinen, dass ich das Problem im Stadtbild bin. Und das ist schon eine krasse Beleidigung als Bundeskanzler und das ist nicht weit entfernt von Trump Scheiße Bombardierung auf Leute.
Das ist ich bin komplett bei dir. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Was mich dann so nervt ist, er ist nicht differenziert vorgegangen, aber alle anderen tun es jetzt auch nicht. Und es geht jetzt so weiter. Und es entsteht so viel Inhalt, der im Prinzip ja keine Diskussion mit sich bringt. Das strengt mich so an.
Ich glaube, dass genau das die Diskussion ist. Ich glaube, genau das ist die öffentliche Diskussion.
Du glaubst, man braucht diese Schwemme, dass man dann jetzt wieder weitergeht und...
Nein, ich weiß nicht,
der Fehler ist schon eigentlich davor, da bin ich bei dir. Das kann man
jetzt so ist auch zurückgerudert. Es ist, er hat gedacht, fragen Sie meine Töchter, da sind die Töchter auf die Straße gegangen. Natürlich gibt es auch Kinder, also ich kann das schon nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe meine Tochter in Ringsburg besucht, abends und bin dann durch diesen kleinen Park zum Bahnhof gelaufen und es ist scheiße unangenehm. Es war scheiße unangenehm. Es sind lauter Jugendliche zwischen 17 und 20, die da irgendwie rumlungern. Und ich mir denke, warte mal kurz, wenn meine Tochter da irgendwie abends nach Hause geht und durch diesen Park muss, boah, geil fühle ich mich als Vater da nicht. Aber ich würde niemals sagen, dass es nur diese Ausländer sind, die da drin sind. Weil das sind genügend Deutsche auch. Ja, und die meisten sind ja auch keine Ausländer, sondern meistens haben die ja den Pass in der dritten Generation. Und sind einfach deutsche Staatsbürger. Ja. Das muss man differenziert und vor allem als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der verantwortlich, das Oberhaupt von 82 Millionen Deutschen ist, das muss ich anders ausdrücken.
Total.
Und das Schlimme ist, dass er in der Woche vorher weint in der Synagoge und sagt, die Juden müssen hier sicher sein. Und ich habe so mit ihm gefilmt und gedacht, Alter, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Und eine Woche später haut es so einen Scheiß raus.
Genau, und ich will ja gar nicht auf diesen Scheiß eingehen. Dieses eine Beispiel, ich bin ja komplett bei dir. Für mich sind diese Beispiele, wieder wurde was gesagt oder was getan und dann gibt es wieder, jeder äußert sich dazu, jeder macht so diese Schwämme mit diesem Inhalt. Aber vielleicht hast du echt recht, vielleicht braucht es das, damit dann wieder reagiert wird. Das ist vielleicht die moderne Kommunikation, vielleicht ist es moderne Wählen, vielleicht ist es der moderne Bürgerentscheid am Ende. Mich hat es wieder angestrengt.
Ich weiß auch, was du meinst damit, so dass jede Band dann dazu einen Take machen muss und sich dazu äußern muss.
Aber vielleicht ist es wirklich so, dieser Bürgerentscheid. Wenn diese Schwämme nicht kommen, dann hat er ein ganz gutes Barometer. Ja, und leider ist das auch... Ja. Okay, dann liege ich eigentlich ganz richtig und so merkt er, nö, liege ich nicht.
Ja, und leider ist das auch zu kurz gegriffen. Es ist so, als würde in der Stadt halt alles richtig laufen. Nein, es läuft halt nicht alles richtig.
Auch, ja, genau, auch also in der Diskussion gibt es ja deswegen auch nicht.
Genau, du wohnst ja auch in der Stadt so. Also ich weiß, wie du dich so wohlfühlst, wenn deine Kinder unterwegs sind, ob das alles für dich so cool
ja,
ist.
Ja, München ist schon leider... Was heißt leider? Glücklicherweise, das ist ja alles safe. Ja. Also, es gibt schlimme Fälle und so, aber im Großen und Ganzen habe ich da ein wahnsinnig gutes Gefühl.
Ja, siehst du, so. Genau, und wenn dann so, wir haben gar kein Problem, wenn dann auch die Broilers irgendwie so das Herz und so, wir sind schön, aber auch das läuft da am Problem vorbei. Ich finde durchaus, dass man Sachen wie große Familienclans, die irgendwie mit 1000 Leuten die Straßen irgendwie unsicher machen, nicht arbeiten, aber fette Mercedes fahren und so, das darf man schon ruhig in Frage stellen, dass in jedem zweiten Geschäft, warte mal kurz, sorry, die Kasse ist kaputt, ich kann dir leider keinen Beleg geben, aber die Kasse ist halt natürlich nie kaputt, Alter. Die Kasse ist halt nur kaputt, weil man ans Finanzamt nichts überweist und Geldwäsche betreiben kann. Das sind Probleme, die man durchaus ansprechen kann. Warum sollen wir denn Steuern, also alle anderen Deutschen Steuern zahlen? Und nicht Deutschen in diesem Land Steuern zahlen und halt manche, die das Recht einfach für sich verbiegen, das nicht tun. Das darf man ruhig ansprechen, aber das muss man differenzierter machen. Ich habe einen super Kommentar in den Tagesthemen dazu von Journalisten des NDR gehört, der das super auf den Punkt gebracht hat. In der Sache hat er gar nicht so Unrecht. Das ist auch was man durchaus besprechen kann. Es ist halt leider die Märzsche Art und Weise, das ist wie so ein Gehirnfurz, wie so mein Stefan. Im Garten. Das kommt dann so über die Lippen und dann ist er sich über die Konsequenzen gar nicht bewusst, was er da eigentlich für einen Stoß labert. Stuss.
Das ist schon, glaubst du, das wird nicht vorbereitet? Na, inhaltlich vielleicht ein bisschen vorbereitet? Also zu Hause oder im Büro?
Nein, er hat gesagt, naja, und wir haben da natürlich noch irgendwie dieses Problem im Stadtbild. Also das war halt so ein Nebensatz von ihm und er hat gesagt, Alter, welches Problem im Stadtbild? Wer ist das Problem im Stadtbild? Schon eine krasse Aussage. Hätte er gesagt, wir haben ein Problem, dass an Bahnhöfen zu viel Kriminalität herrscht und zu viel Drogen verkauft werden, hätte ihm jeder zugestimmt. Aber wir haben doch kein Problem im Stadtbild.
In München gibt es schon ein Problem teilweise im Stadtbild. Das liegt aber an diesem Betrüger Benko, der im Prinzip lauter Ruinen gerade hinter ist.
Ja.
Ich frage mich auch, wie das eigentlich weitergeht. Ich meine, das ist eine riesengroße, teilweise Löcher einfach oder dann einfach abgerissene Häuser oder halt schon halb fertig gebaute Häuser, beziehungsweise was heißt Häuser, ich meine, das ist ein riesen Gebäude, ja. Für die es auch keinen Bedarf so richtig gibt. Ja. Was da, wie das eigentlich weitergeht.
In 3,5 Jahren ist er wieder frei, auf freiem Fuß.
Fand ich auch ein bisschen erschreckend.
Kann von vorne anfangen.
Also das ist echt entspannt. Ne?
Entspannt.
Mit guter Führung und so, das geht jetzt ruckzuck und... auch klasse.
So, ihr Lieben, wir sind wieder lange drauf, aber es gab,
abgebogen nochmal.
Es gab viele Themen zu besprechen. Zieht euch, bleibst du heute mit mir wach in der Remix-Version rein. Wir haben vieles vor. Das Jahr Hämatomia ist noch lange nicht zu Ende. Es folgt noch, so wie dürfen wir verraten hier in dieser Stelle, noch 3 Songs vor Weihnachten.
Es ist verrückt. Gibt's
noch 3 neue Songs
vor? Es ist wirklich verrückt. Es ist irre.
Es ist irre. Bis dahin hat euch Osti sehr lieb.
Und ich bedanke mich nur. Lieb habe ich euch nicht, aber ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Durchhalten und für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss.